Wenn ihr die letzte Folge schon gehört habt, dann habt ihr natürlich auch gehört, dass wir euch einen kleinen Film empfohlen haben. Diese Folge möchten wir euch eine Serie empfehlen. Und zwar ist die zweite Staffel der sehr erfolgreichen Krimiserie Die Toten von Marnow draußen. Und zwar findet ihr die zweite Staffel zum Stream in der ARD Mediathek. Stellt euch vor, ein 12-jähriges Waisenmädchen ist Schlüssel zu einem brutalen Mordfall und befindet sich in Lebensgefahr. Kriminalkommissare Lona Ment und Frank Ehling geben alles, um ihr Leben zu retten und werden selbst lebensgefährlich verletzt. Falls ihr die erste Staffel noch nicht geguckt habt oder sie nochmal gucken wollt, findet ihr natürlich auch die Folgen der ersten Staffel in der ARD Mediathek. Alle weiteren Infos zu der Serie findet ihr natürlich auch wie gewohnt bei uns in den Shownotes.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und heute versuche ich das mal. Bevor wir dazu kommen, ob in den letzten beiden Geschichten ein wahrer Kern oder eben nicht versteckt waren.
Was für Geschichten waren das nochmal? Voller was?
Voller schauriger Ereignisse, unerklärbarer Phänomene und mysteriöser Vorkommnisse.
Oh, sehr gut.
Kommt hier einmal die Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen ab
32 Minuten und 35 Sekunden.
Und jetzt beginnen wir sozusagen mit der Auflösung der letzten beiden Geschichten aus Folge 123. Mhm. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, löse ich deine Geschichte zuerst auf, weil du hast zuerst vorgelesen.
Ich glaube, dich täuscht alles, um ehrlich zu sein.
Ach Mann.
Ich glaube, wir haben angefangen mit den Faden verloren.
Stimmt, weil wir irgendwie so einen Dreher hatten.
Ja, es war irgendwie alles.
Dann musst du, okay.
Okay, in Christophs Geschichte, den Faden verloren, geht es um Sigruden, eine, ich glaube, Bäuerin oder sowas. Bäuerin, jo. Die nagt am Hungertuch.
Landwirtin,
okay. Ich hatte noch Viehwirtin im Kopf, ja, okay. Genau, sie ist sehr, sehr arm, armselig wollte ich gerade sagen. Sie ist sehr, sehr arm und dann kommt ihr Vermieter vorbei und fordert trotz ihrer Armut das Geld, was sie ihm schuldet. Das ist der Vermieter, ne?
Ja.
Und weil
Mietschulden sind Ehrenschulden, sagt man noch.
Das sagt man nicht so. Er besteht dann aber darauf, dass sie das zahlt oder ihm irgendwas gibt und nimmt ihr dann nicht das letzte Hemd, sondern den letzten Kessel. Das letzte von Wert, was sie noch hat, und zwar ein kupferner Kessel. Und daraufhin geht sie in einen Hungerstreik und stirbt. Weil, ich meine, es war irgendwie so, dass sie denkt, er kommt nochmal zurück oder sowas, aber irgendwie lässt sie sich mehr Zeit bis zu seinem nächsten Besuch und deswegen ist sie einfach tot, bis er das nächste Mal auftaucht. Bei ihrer Beisetzung ist auch irgendwie das ganze Dorf dann da und da glauben auch einige der Sargträger, sie würden irgendwie was hören. Ich glaube, sie gehen mit dem Sarg durch die Gegend, der wird auch irgendwie leichter mit jedem Schritt und dann hören sie im Säuseln des Windes die Stimme von Sigrun, die ihnen blutige Rache schwört. Kurz darauf, nicht?
Sie sagt halt konkret, sie sollen nicht so tief buddeln,
weil sie wiederkommt.
Nicht so lange bleibt da unten.
Ja. Ach so, mehr sagt sie gar nicht. Ich dachte irgendwie was Böses.
Das sagt sie dann nochmal als Helga kommt. Hm. Wolltest du aber bestimmt auch gerade sagen.
Ja, ich habe Helga gar nicht mehr im Kopf gerade. Also was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass danach der Vermieter und seine Frau brutal ermordet werden.
Genau.
Wahrscheinlich ist das Helga, die da vorbeikommt. Das
Helga
sieht, ne?
Findet die beiden.
So.
Genau.
Und danach versinkt auch das gesamte Dorf im Chaos. Irgendwie eine Bäckerei, glaube ich, fängt an zu brennen. Da sind irgendwie Mistgabeln drin, stecken da in der Tür und sowas. Und naja, sie wollen auf jeden Fall dem Geist der Bäuerin Herr werden. Und dazu wird sich eine List überlegt. Ich glaube, der Priester oder sowas hat das überlegt. Und zwar wird ein Wollknäuel genommen, das Sigrun zu diesen heißen Schwefelquellen locken soll, wo sie dann in den brodelnden Tiefen feststeckt. Und zwar ist es irgendwie so, dass bei dem Wollknäuel das halt so ist, dass sie erst dem Ganzen bis zum Ende folgen muss, bevor sie irgendwie, sie macht das aus irgendeinem Grund dann einfach, richtig? Ja, sie schaffen das dann auch so, sie in diese Quellen zu locken, da brodelt sie dann in der Tiefe irgendwie umher und viele, viele Jahre später liest ein Tourist. In waschechter Wellbrock-Manier ein Schild an den heißen Quellen, auf dem dann diese historische Legende erzählt wird.
Genau.
Ja. Ihr glaubt zu 60%, sie ist wahr und zu 40%, sie ist falsch. Und ich habe mich sehr schwer damit getan, muss ich sagen. Weil, also erstmal, alles darin schreit nach lokaler Legende. Komplett. Alles daran ist halt so, ja, dieses mit dem Wollknäuel, mit diesem blöden Quellenkrams und dann irgendwie, also ich finde alles daran, alles daran ist so für mich so, ja, ist auf jeden Fall irgendeine alte Legende von irgendwo.
Aber.
Und deswegen habe ich die ganze Zeit, schwank ich so zwischen waschechter Wellbrook oder ein Fakey-Welle. Ein angetäuschter Wellbrook, dass du sagst, nee.
Das finde ich am besten eigentlich. Da freue ich mich schon irgendwann auf die Definition von irgendwem.
Dass du gesagt hast, pass auf, ey, und dann schreibe ich da noch so ein scheiß Wollknäuel rein. Das ergibt gar keinen Sinn, aber dadurch wirkt das noch mehr wie, naja, muss ja echt sein.
So.
Ich glaube, die ist echt. Ich glaube irgendwie nicht, dass du das so detailliert dir ausdenken würdest. Mit all diesem Pipapo und diesem Sarg, der wird leichter. Und, weiß ich nicht, ich sage da so viel, was das so verortet an irgendwas, dass ich sage, das ist irgendwie, auch diese Namen Sigrun und sowas, wahrscheinlich sind die sogar fast echt. Oder die klingen sehr ähnlich. Das ist so, was war das, Sigrun und? Die heißt auch irgendwie Olafsson und so. Ich sage, das ist irgendwas Nordisches. Und es ist eine echte Legende von irgendwelchen isländischen heißen Quellen. Erzähl.
Ja. Der angetäuschte Wellbrook war ja zuletzt tatsächlich der mit meiner hier polnischen Geschichte.
Mit dem Fassmacher, der Böttcher.
Der Fassmacher, der Böttcher von Gorki. Genau, ja, das war ein angetäuschter Wellbrook. Stimmt.
Ja, ich erinnere
genau,
mich.
Nee, da bist du mir aber auch nicht auf den Leim gegangen. Bei diesem Mal hast du es auch richtig erkannt.
Oh, Gott sei Dank.
Es ist eine wahre Geschichte. An dieser Stelle muss ich mich auch bei jemandem bedanken aus unserer Community, nämlich vielen Dank an Lisa. Lisa hat mir das nämlich erzählt. Diese Geschichte stammt auch, wie du richtig gesagt hast, aus Island.
Mhm.
Und dabei geht es um die Schlammquelle Gunuva. Gunuva heißt in meiner Geschichte das Dorf.
Mhm.
In Wirklichkeit heißt so die heiße Schlammquelle. Und die wiederum ist nach meiner Sigrun in Wirklichkeit Gunnar benannt. Auch eine Frau.
Mhm.
Und genau, diese Schlammquelle liegt im Südwesten der Halbinsel Reykjanes. Und es gibt auch einen Vulkan in der Nähe, der heißt auch Gunuva. Und wie in meiner Geschichte schleudert diese Quelle eben vor allem heißes Wasser und Schlamm auch bis in zu 4 Meter Höhe. Und das ist ausschließlich Rundwasser und wird bis zu 300 Grad heiß und ist somit der heißeste Ort Islands.
Kurz, heiße ja. Quelle, Geysir. Geysir heißt immer, das muss hochballern, richtig?
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Okay.
Geysir ist einfach, glaube ich, nur diese
Geysir
Fontäne.
Oder Geysir?
Geysir. Geysir. Du bist so ein Geysir. genau, aber kommen wir eigentlich zur ursprünglichen Sage. Und zwar die Sage von Gunnar. Und zwar soll vor über 400 Jahren Gurun Onundadottir. Übrigens, dieses Dadottir und Son, das ist so ein isländisches Ding.
Sohn und
heißt,
Tochter.
Ja, genau. Mhm. Irgendwer hat bei Instagram auch, glaube ich, geschrieben, dass ich das ein bisschen falsch gemacht habe. Ich habe es aber nicht ganz verstanden, weil es geht dann irgendwie nur um die... ich glaube, in meiner Geschichte habe ich es so ein bisschen auch vergeigt. Ich habe es dann immer nur mit diesem Dottir und Son gemacht.
Mhm.
So, bei Männern und Frauen. Und ich glaube aber, dass der Rest davor sich auch noch auf irgendwas bezieht. Und das war bei mir komplett alles Fantasie.
Ich kenne das nur...
Also Brabelson und wie die bei mir alle hießen. Ich weiß nicht.
Mir ist das nur... Ich kenne das nur von diesen typischen nordischen Legenden. Und da war es halt irgendwie, dass Thor ist dann Odinson. Und seine Tochter ist halt Odinsdottir.
Ach so, genau.
Und
so
da
hat das, glaube ich, jemand bei Instagram mir auch erklärt.
Okay.
Das ist bei mir auf jeden Fall falsch.
Ja, okay. So habe ich es aber zum ersten Mal gecheckt, wie das gemeint
ist.
So.
Bei mir ist es super erklärt. Bei mir ist es nämlich einfach nur irgendwas Dottir und Son, damit ich das so drin hatte. Der Rest ist halt bei mir so typische hier TKKG, Christoph Werbung-Namen.
Aber nicht so doll wie sonst.
Nee, nicht so
doll
wie sonst. Das muss ja auch in diesem Setting bleiben. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie Sarah Hampelsmann Dottirs.
Hampelsmann.
Oder so.
Hampelsdottir.
Naja, auf jeden Fall lebte diese Gurun. Onundadottir, die Gunnar genannt wurde, auf einer Farm auf der Halbinsel Reykjanes und sie war ziemlich arm, wie in meiner Geschichte. Im Prinzip kann ich das jetzt auch, brauche ich das alles gar nicht mehr so richtig zusammenfassen, weil es ist tatsächlich genau so wie in meiner Geschichte alles gewesen. Sie war mega pleite, hatte Schulden bei ihrem Anwalt, der auch ihr
Ich finde es schön, dass du es jetzt aber trotzdem tust.
Ja, ist im Schnelldurchlauf. Und er hat ihr dann eben diesen Kessel weggenommen und es war ihr letzter Besitz und sie ist dann wirklich wahnsinnig geworden und hat gesagt, ich esse nichts, bevor du mir diesen Kessel zurückgibst. Und das hat er halt nicht gemacht. Und dann ist sie gestorben. Und eben bei der Beerdigung hat man eben dieses Säuseln im Wind gehört, eben Grab nicht so tief und der Sarg ist leichter geworden. Und schon in der Nacht angeblich ihres Begräbnisses fing der Geist schon an, Krankheit und Tod über die gesamte Gegend zu bringen. Also das ist tatsächlich auch echt wild, da geht es dazu in dieser Sage. Die Leiche des Anwalts wurde auch verstümmelt aufgefunden, wie in meiner Geschichte, dieses Hand in Rachen, das hat mich einfach mir ausgedacht. Und die Frau des Anwalts ist auch brutal getötet worden und sie hat generell eben alle Bewohner dieses Ortes in, ja, in den Wahnsinn mehr oder weniger getrieben, bis dann schließlich der Pastor Eirikur aus Vogos oder Foxosa, der eben auch so ein bisschen den Ruf eines Zauberers hatte bei den Einwohnern, zur Hilfe gerufen wurde und eben dann auf die Idee mit diesem Wollknäuel gekommen ist. Das sollte sie an einem Ende festpacken und das andere Ende hat man eben an einem Ort gerollt, an dem sie kein Leid mehr anrichten konnte und das waren eben diese Schlammtöpfe. Und ja, ihre Schreie soll man noch heute hören, wenn man bei dieser Quelle ist und sie im Dampf versuchen rauszuklettern, zu sehen. Sieht man sie. Das hat keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe. Aber ja, genau, das ist eigentlich die Geschichte und die Sage. Und in meiner Geschichte habe ich eigentlich alles genauso wiedergegeben. Ich muss mal überlegen, irgendwas wollte ich gerade noch, glaube ich, sagen dazu, was ich mir so ein bisschen ausgedacht habe.
Weshalb ich auf jeden Fall nochmal dachte, dass das ja echt war, war ja dieses Knäuel-Ding, dass ich da meine, weil ich habe das irgendwo schon mal gehört.
Ach so, und, stimmt, das haben, ja.
Und ich, ein Kommentar von hier Post Rabe bei Instagram hat mich dann aber noch mehr abgebracht eigentlich davon, dass ich noch mehr dachte, okay, es hat Christoph sich ausgedacht, weil er meinte, er kennt das nur von diesem, dass Vampire zwanghaft alles zählen müssen. Und dann dachte ich so, ah shit, wahrscheinlich meinte ich das.
Irgendwer hat das doch auch im Zusammenhang mit Hexen geschrieben, oder nicht?
Mit dem Faden?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass das noch jemand gesagt hat.
Weiß ich frage mich halt, woher ich das dann irgendwo mal kannte, weil, wie gesagt, irgendwas klingelt da, aber ich dann, als ich das mit dem Vampir gelesen habe, dachte ich so, vielleicht verwechsel ich das damit, dass irgendwelche Fabelwesen irgendwas zwanghaft machen müssen, so. Weiß nicht genau.
Ach so, genau. Und was ich mir so ein bisschen dazu gedichtet habe, war halt, das ist eine Kleinigkeit, aber die Läden, die ich dann beschreibe, die da betroffen sind von ihrer Rache, das sind halt vor allem, ne, der Bäcker, der ihr keinen Kredit mehr gegeben hat zum Anschreiben, die Bank, die ja eben auch dafür verantwortlich war und so
also
weiter.
Also schon die...
Ja, genau. Die haben dann irgendwie da die Forken abgekriegt und da hat es gebrannt und so weiter. In Wirklichkeit soll halt eben das völlig willkürlich alles total schlimm gewesen sein. Genau, ja. Und so soll der Geist noch immer in dieser Quelle hausen oder beziehungsweise gefangen sein und man soll die Schreie hören und auch ihren Geist sehen, wie er versucht, aus dieser Quelle zu fliehen, wenn es blubbert und dampft. Genau, deswegen dieser Rap sozusagen am Ende der Geschichte mit dem klassischen waschechten Wellbrook irgendwie wieder 100.000 Jahre nach vorne gesprungen. Genau, ja, das war den Faden verloren. Vielen Dank nochmal an Lisa für diese tolle Inspiration oder nicht nur Inspiration, für den Hinweis auf diese lokale Sage. Mal wieder eine Teufelsgrube sozusagen.
Und Lisa war da?
Sie war da. Okay. Genau, hat davon gehört und an uns gedacht. Vielen, vielen Dank, Lisa.
Sehr cool, dankeschön.
Genau, wir hatten noch eine zweite Geschichte in unserer Folge 123 und zwar hieß die Einsame Träume. Da ging es um eine mysteriöse Schlafkrankheit, die, ja, ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, die Bewohner eines Ortes oder einer Stadt heimsucht. Es beginnt damit, dass ein Vater seine Tochter nicht mehr aufwecken kann. Die pennt einfach weg und ist ja wie tot. Er schüttelt sie sogar richtig und kriegt sie nicht wach. Dann haben wir eine Lehrerin, die in der Schule ist und lehrt und plötzlich kippen ihr die Schüler alle nacheinander weg und scheint eben auch, dass sie sich gegenseitig anstecken und auch sie wird, glaube ich, ziemlich müde zum Ende ihrer kleinen Story sozusagen innerhalb dieser Geschichte. Dann haben wir, den weiß ich nicht mehr genau, was der beruflich macht. Der dritte.
Der war pathologischer Angestellter.
Der war Pathologe, genau. Und der hat, glaube ich, von den Fällen gehört. Und auch soweit forscht daran oder untersucht das eben auch und wird auch dann schließlich davon noch betroffen, wird, glaube ich, oder er spürt dann irgendwie auch so eine Müdigkeit, die ihn irgendwie langsam übermannt. Und als letztes gibt es dann, ich glaube, es sind vier, ne?
Ja.
Als letztes gibt es dann noch jemanden, Herr Köhler heißt der sogar, glaube ich. Dr. Köhler, der auch direkt damit zu tun hat mit dieser Krankheit. Und ich glaube, alle bis auf den Vater, schreibst du, sind irgendwie dann davon sogar selber betroffen und stecken sich sozusagen mit dieser Krankheit an.
Ja.
Genau, das war's eigentlich auch, wenn man so will. Also es gibt keine Auflösung, was genau dahinter steckt. Wir bleiben müde zurück und gähnen ein bisschen, weil auch wir angesteckt werden von dieser Schlafkrankheit. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Jetzt ist natürlich irgendwie interessant, warum der Vater des ersten Opfers in Anführungszeichen nicht, oder du es zumindest nicht schreibst. Ihr wart euch ziemlich unschlüssig, 59%, wobei ähnlich wie bei mir eigentlich tatsächlich, 59% glauben, dass es wahr ist, 41% glauben, dass es falsch ist. Also ich glaube, bei dir ist das so ein bisschen so, vielleicht falle ich jetzt auch auf die Schnauze damit, aber ich würde sagen, das ist eine wahre Geschichte, weil es so stumpf endet. Es ist, wie ich schon in der Folge gesagt habe, es ist für mich wie dieses Schlammloch da in Südamerika. Wo was einfach so ist, wo du dann auch, ja, das ist halt so, das ist, das und ist du halt lässt so. Uns da so zurück und vielleicht ist das jetzt sonst auch so ein neuer, angetäuschter Kliman oder so, dass du das eben dann auch so machst.
Das heißt, wenn ich abrupt ende?
Naja, was heißt, gar nicht so dieses Abrupte, sondern dass das nicht erklärt wird. Dass dann nicht noch irgendwie noch kommt und übrigens fanden Forscher ja da, nachdem die ganze Stadt...
Das ist ja ein Wellbrock, ne? Dass du am Ende nochmal quasi so Großteil der Auflösung mit dranhängst.
Das stimmt, aber das ist auch häufig dann eine wahre Geschichte bei mir.
Ja, ja.
Genau.
Weil du halt so viel Material hast. Ich glaube, das ist immer bei dir, bei der Interpretation davon ist immer, du sitzt dann da und sagst so, aber ich habe ja noch diese ganzen Infos. Die möchte ich da schon noch mit drin
haben. Ich glaube aber, dass du das eigentlich auch machst. Glaube aber, dieser Geschichte gibt es da, ähnlich wie bei diesem Schlammspur, nicht so viel zu sagen, glaube ich.
Jetzt weiß ich mal, welche Schlammspur du meinst.
Genau, wo die alle
mit der Autobahn da.
Ich sag, das ist eine wahre Geschichte, es gab diese Schlafkrankheit. Oh, oder du hast es wirklich hier so ein Experiment gemacht und du beziehst dich eigentlich nur auf das Phänomen des Gehens.
Du musst dich schon entscheiden, das wäre dann ja eine falsche Geschichte.
Okay, ich...
Es wird spannend hier gerade.
Ja, ich mach's jetzt auch spannend. Ich sage, die ist falsch. Ich nehme alles zurück und ich sage, du hast dich einfach nur auf das Gähnen bezogen und hast das umgeschrieben in so eine ansteckende Schlafkrankheit. Das sage ich.
Okay. Wärst du mal bei deiner ersten Meinung geblieben, Christoph?
Na gut.
Du warst nämlich schon ganz gut auf einem ganz guten Weg.
Ja, ich wollte es dann doch. Ich wollte was Exotisches probieren. Ja, sonst wäre es dann langweilig.
Ey, man muss auch mal mutig sein.
Gib mir mal das Glas hier. Ich schmeiß mal was rein. Ich habe sogar was. Ich habe sogar was dabei. Ernst ist nicht.
Das am Ende des Monats, Christoph.
Mhm.
Sehr gut. Also, in der Geschichte geht es um, beziehungsweise die beruht auf der Enzephalitis lethargica. Das hatte auch jemand bei Instagram geschrieben. Das war eine weltweite Epidemie zwischen 1916 und 1927 und gilt als eine der rätselhaftesten Krankheitsausbrüche des 20. Jahrhunderts. Dabei sind Betroffene einfach wirklich umgekippt und eingeschlafen. Beim Essen, bei der Arbeit, einfach eingepennt. Andere litten halt lange Zeit unter Schlafsucht oder extremer Müdigkeit. Ganz viele haben angefangen zu zucken, so hatten sie Muskelzuckungen. Deswegen haben bei mir auch ganz viele immer so was mit der Hand gehabt, bevor sie so müde wurden. Dann gab es Muskelsteifheit und unkontrollierte Bewegungen. Also ganz viele Symptome, aber vor allen Dingen sind ganz, ganz viele halt einfach immer am Pennen gewesen. Das beginnt oft oder begann oft mit grippeähnlichen Symptomen. Und danach haben Patienten, sind schlagartig in so eine Art Trance gefallen. Und diese Trance dauerte dann teilweise Tage, teilweise Monate, die sie einfach gepennt haben am Stück. In diesen Monaten kann es auch sein, dass manche von denen zwischendurch mal kurz aufgewacht sind für einen Tag und dann wieder 3 Monate gepennt haben oder so. Andere sind niemals erwacht, sondern einfach im Schlaf irgendwann gestorben. In schweren Fällen...
Weiß man denn dann warum? Also hat man dann eine Obduktion gemacht?
Gestorben sind die teilweise an Infektionen und teilweise, weil irgendwelche schweren Schäden am Hirn waren. So, und die einfach irgendwann das Hirn ausgeschaltet ist.
Also das heißt tatsächlich aber, man kann sterben, wenn man zu lange schläft?
Nee, nicht einfach nur am Schlafen. Also du kannst auch wahrscheinlich sterben, wenn du zu lange schläfst, weil dein Körper einfach nicht mehr funktioniert. Aber in dem Fall ist es so, weil...
Das ist kein gesunder, normaler Schlaf.
Nee, sondern Okay. Das komme ich gleich noch zu, was so die Vermutungen sind, was da passiert. Aber wahrscheinlich greift es das Hirn einfach an. Die Leute, die wieder erwacht sind, teilweise auch dann für immer, also die nicht wieder eingeschlafen sind, waren größtenteils für den Rest ihres Lebens schwer neurologisch geschädigt. In vielen Formen waren das irgendwelche Formen von Parkinson, die sie danach hatten. Teilweise hatten die Leute Gesichtslähmung oder waren einfach chronisch lethargisch, also für den Rest ihres Lebens einfach müde und antriebslos.
Oh, cool. Long-Covid.
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Obwohl intensiv geforscht wurde damals, sind die Ursachen bis heute nicht ganz geklärt. Liegt natürlich auch daran, dass 1927 so die Mittel alle ein bisschen anders waren. Es gibt drei Haupthypothesen, was das war. Erstens eine virale Infektion. Da macht man eine Verbindung zur spanischen Grippe, die zur gleichen Zeit auch grassiert ist da. Das zweite wäre eine Autoimmunreaktion, also eine fehlgeleitete Immunantwort von deinem Körper, die gegen irgendwas kämpft und dabei aus Versehen dein Gehirn angreift. Und das dritte wäre eine neurologische Störung. Am häufigsten aufgetreten ist das in Nordamerika und Europa. Nach 1927 gingen die Fälle auch ganz, ganz stark zurück. Man wusste aber nicht, warum. Es hat plötzlich einfach aufgehört. Ohne dass man was geimpft hätte oder dass irgendwas sich geändert hat. Die taucht tatsächlich heute noch sporadisch auf, in ganz, ganz einzelnen Fällen. Man kann aber nicht genau beweisen, ob es wirklich die gleiche Krankheit ist oder nur was sehr, sehr ähnliche Symptome hat. Mhm. Zum Vergleich, zum Beispiel 1987 wurden insgesamt 4 Fälle auf der ganzen Welt gezählt. Also es passiert noch, ist aber offensichtlich nicht so ansteckend, wie es damals war.
Und es war auch ansteckend.
Also es war auf jeden Fall eine Epidemie. Man wusste nicht genau, wie sich Leute angesteckt haben, aber es war halt in bestimmten Gegenden ist es sehr oft aufgetreten. Deswegen glaubt man, das war halt ansteckend.
Verrückt.
Zwischen 1916 und 1927 sind zwischen 500.000 und 5 Millionen Menschen davon betroffen gewesen. Die Zahlen variieren stark, aber so zwischen 500.000 und 1 Million auf jeden Fall.
Auf der ganzen Welt.
Ja, also hauptsächlich Nordamerika und Europa. Für einfach so viele Leute pennen ein, schon viel.
Aber das ist, wie viele Menschen sind das dann insgesamt so, die das dann betrifft?
Was?
Wie viele Menschen gibt es generell auf der Welt? 3 Milliarden?
Ach so. Wir sind bei 8, glaube ich. Damals waren es aber ja deutlich weniger.
Was sag ich denn hier? Ich dachte, China ist doch ein Drittel, ne?
Keine Ahnung, aber damals waren es ja deutlich weniger.
Ja, stimmt.
Ja, also ich finde, 5 Millionen wären schon nicht wenig.
Naja, 5 Millionen ist ein viel, aber im Verhältnis zu den Menschen, die da leben, ist das ja, musst du das ja sehen.
Also ja,
wenn du jetzt sagst,
ich weiß jetzt
5 Millionen in Deutschland ist schon nichts. Ich weiß nicht, ob das viel ist bei Kranken. Wie viele Leute hatten Covid?
Oh, keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht.
Sehr viele, glaube ich. Mhm. Im Laufe der Zeit sehr, sehr viele. Ja. Auf jeden Fall von diesen Infizierten starben 20-30% etwa, die damit infiziert worden sind.
Das ist schon...
Das ist eine relativ hohe Sterblichkeit.
Jeder Dritte, ne?
Ja.
Wie war das damals auch bei... Sorry, aber das ist bei mir einfach noch so am Präsenten. Bei Corona war auch relativ hoch am Anfang, ne?
Am Anfang irgendwie.
Also in Bergamo, da ist ja fast das halbe...
Da ist wirklich sehr viel gewesen und dann später eigentlich gar nicht mehr.
Ey, boah, da war ich ein Jahr vorher.
Stimmt, hast du mal erzählt.
Ja, schön da, in der Altstadt.
Es gibt natürlich, wie zu so vielen Sachen zu Enzephalitis Lethargica, auch einen Film, der das Ganze behandelt, den du vielleicht sogar kennst.
Und zwar...
Zeit des Erwachens mit Robert De Niro und Robin Williams.
Ja.
Aus 1990, sehr guter Film. Geht es um die Nachwirkung davon, um so Parkinson.
Da spielt er so einen halb Gelähmten, glaube ich, ne?
Nee, er spielt einen Arzt.
Robert De Niro?
Achso, Robin Williams spielt einen Arzt. Robert De Niro weiß ich nicht genau. Ist der ein halb Gelähmter?
Ja, spielt einen halb Gelähmten, Robert De Niro. Ich habe den gesehen, ja.
Hab den auch gesehen, schon sehr lange her, aber ich hatte ihn in sehr guter Erinnerung. Also, ich habe den als sehr gut in Erinnerung und nicht in guter Erinnerung.
Weißt du, was mir mal aufgefallen ist bei Robert De Niro? Und das habe ich dann auch nochmal gelesen. Der hat ja richtig viel Scheiße gemacht, ne?
An Filmen meinst du?
Der hat richtig viele Filme gehabt, auch nach Goodfellas, die richtig, also die weit nicht so erfolgreich waren, wie so die paar Filme, weil für viele ist er halt so, ja, The Godfather hat er mitgemacht und da hat er mitgemacht und bei Goodfellas, klar, bei Goodfellas, aber der hat auch richtig viele Sachen gemacht.
Der hat vor allem viel gemacht und dabei kam auch viel Scheiße bei rum.
Und da kam auch ganz viel Scheiße bei rum und auch so Filme auch so gemacht, also zum Beispiel jetzt bei Netflix, ich habe den sogar letzt gesehen. Und ich fand den auch ganz gut. Der heißt auf Deutsch, man lernt nie aus. Der war sogar in irgendwelchen deutschen Charts. Da spielt er so einen Rentner, der dann in so einer Agentur ein Praktikum macht. Und das ist ganz lustig. Kann man sich mal angucken, wenn man so mal einfach was haben will, um gute Laune zu haben. War ganz witzig. Aber es ist ein Film, wo du so denkst, so damit verdient der Geld. Das hat mit Robert De Niro nichts zu tun.
Aber das finde ich bei Robert De Niro, bei Al Pacino, bei Jack Nicholson. Die machen alle gefühlt nur noch Klamauk und Scheiß. So, weil die haben ihren Namen, die haben ihre mega, die haben die geilen, richtig geilen Filme schon gemacht, wo sie gezeigt haben, was sie können. Und jetzt gibt's halt immer noch mal einen Paycheck, immer mal alle Nase lang. Ich kann es den kaum verübeln, nee, aber ich glaube, jeder Schauspieler, der einfach sehr, sehr, sehr viel gemacht hat, hat auch sehr viel Scheiße mitgemacht.
Ja, das machen doch auch ein paar Schauspieler, die dann irgendwann sagen, ja, ich habe halt auf der einen Seite meine Kunst und auf der anderen Seite muss ich meine Miete bezahlen.
Ja, und gerade diese älteren Actionstars oder sowas, keine Ahnung, guck dir hier Bruce Willis an, der zum Schluss, also bei dem ist ja auch mit Krankheit und so weiter, der hat doch
ja, ich weiß nicht, wie das heißt, aber dem geht's gar nicht
Alzheimer
gut.
Oder sowas, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist eine Form. Was Dolleres.
Aber der hat auch zum Schluss einfach nochmal gesagt, okay, ich kohle jetzt nochmal einmal richtig ab. So.
Ja gut, aber er hat auch das Problem gehabt, glaube ich, dass er irgendwann, also er hat ja auch so Sachen gemacht wie The Sixth Sense und ne, so ein paar andere Filme ja auch. Also hier, wie hieß denn noch dieser Marvel-Film, Unbreakable?
Ist das ein Marvel-Film?
Nee, es ist DC. Nee, das ist, also das
ich wusste nicht mal, dass es irgendwas
ist. Aber das ist doch aus dem DC-Universum.
Keine Ahnung.
Dieser Typ, der die Comics sammelt. Ich dachte, das ist ein...
Ich dachte, das ist einfach nur ein Film über einen Typen, der Comics...
Kann ich jetzt hier mit was glänzen? Hier, dieser Glasknochen-Typ?
Ja, Mr. Glass, oder wie er heißt.
Ja, das ist doch DC, oder?
Ich dachte, das wäre gar keine Comic-Reihe, sondern einfach nur ein Film über Leute, die Comics mögen. Und dann einfach nur so ein Heldenfilm.
Aber da hat er zumindest ja auch mal, sag mal, so ein bisschen gezeigt, dass er nicht immer nur diesen John McClane und sowas macht. Aber am Ende hin war es dann eben dann doch Expendables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und eben immer Bruce Willis an der Seite von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und Jason Statham und wie sie alle heißen. Ja, klar, da gibt's Box Office ist
schon
ein Riesenerfolg.
Sehr Typecasts auf jeden Fall. Ja.
Warte mal, das muss ich jetzt mal eben einmal wissen. Unbreakable, unzerbrechlich. Nee, hat DC, findet er zumindest hier nicht bei Wikipedia. Okay, dann keine Ahnung, warum ich darauf komme.
Doch nicht auftrumpfen.
Nee.
Schade.
Schade.
Ich hätte es dir gegönnt,
da
Christoph.
Da läuft dieser DC-Vorspann.
Ich weiß nicht mal, wie ein DC, Marvel-Vorspann weiß ich, den kennt man, aber ich weiß nicht mehr, was DC für einen Vorspann hat.
Naja, wir schweifen ab. Wo waren wir?
Wir waren eigentlich durch. Ich glaube,
wir waren bei Robert De Niro bei deinem Beispiel.
Ja.
Vielleicht willst du da nochmal eben zurück. Also dieser Film.
Der Film, ja, nee, der handelt einfach nur davon, von den Behandlungen der quasi Parkinson-Kranken, die da erwacht sind. Und dass die alle so ein bisschen abgestellt werden und einfach sich niemand um die kümmert, weil es ist halt so. Und Robin Williams ist so einer der ersten Ärzte, die sich damit weit auseinandersetzen und gucken, ob man da nicht mehr machen kann.
Ja.
Das war meine Auflösung. Eine wahre Geschichte.
Zwei wahre Geschichten. Mann, das gab es auch schon lange nicht mehr, glaube ich.
Das Gefühl, du sagst jede Folge, ich würde da gerne jedes Mal so einen Fact-Check haben. Immer wenn du sagst, oh, das hatten wir aber auch schon lange nicht mehr. Weiß ich nicht, kann auch sein, dass das vor zwei Folgen erst so war. Naja.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Christoph, hast du Durst?
In letzter Zeit nicht mehr so viel.
Ich stelle Christoph hier sonst immer hier ein Glas Wasser hin. Und seit einer Weile stelle ich Christoph hier was anderes hin. Und ich glaube, er ist ganz dankbar dafür.
Ja, deswegen meine ich auch, dass ich im Moment nicht mehr so durstig bin. Jetzt gibt es was von Holy. Wir haben auch ja schon mal hier für Holy Werbung gemacht. Aber jetzt haben wir ein ganz neues Produkt von Holy ausprobiert. Und zwar Hydration.
Da bist du besonders ein Fan von, ne?
Ja, mega. Weil eben einfach hochwertige Elektrolyte und Mineralstoffe drin ist. Und das ist nicht wie jetzt irgendwie so ein Supplement, wo drauf steht, bitte nur zweimal am Tag. Sondern man kann einfach sich das reinschauen. wie man Bock hat. Und es schmeckt wirklich lecker. Also ich habe jetzt zum Beispiel Kokos als neue Sorte ausprobiert. Die finde ich wirklich richtig, richtig lecker. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich mir einmal so einen Shaker fertig. Ich glaube, 500 Milliliter gehen da rein, mache da einen Löffel rein. Zack, bumm.
Ja, ich bin auch Fan von dem Energy, den sie haben. Es ist halt, wenn du abends hier bist und ich muss noch ein bisschen länger hier schneiden oder irgendwas machen, dann machst du mir eben kurz so einen Heap Energy rein und musst halt nicht irgendwie x Getränke irgendwo horten, sondern hast einfach einmal so eine Packung Pulver, machst es einfach mit Leitungswasser, ist halt wirklich super entspannt. Und schmeckt halt einfach geil. Also ich krieg sonst nicht hin, mich mit Wasser zu hydrieren und da genug zu trinken. Und es ist halt leichter, wenn es nach was schmeckt. Das geht wahrscheinlich vielen von euch so. Und da macht Holy euch wirklich ziemlich leicht.
Es ist halt einfach kein Zucker drin, es ist kein Taurin drin. Unter 20 Kalorien pro Portion. Das heißt, es ist auf jeden Fall gesünder als fast jeder herkömmliche Softdrink. Und zur Black Week gibt es ein paar Black Week Burner. Und zwar spart ihr bis zum 2.12. 50% auf das Starter-Set von Holy. Darin inkludiert ist ein Shaker und drei Pakete mit jeweils 14 Probiersorten von Energy, Hydration und Eistee. Es gibt ein Gewinnspiel, was jetzt live ist, was bis zum 2.12. geht. Unter allen Kunden, die bei Holy in diesem Zeitraum bestellen, wird ein Holy Fire Truck verlost, also quasi ein Feuerwehrauto, was umgebaut ist zu einem Campingvan. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch noch neue Geschmäcker. Und zwar den Frosty Fox, Bubblegum Butterfly, Woodruff Wolf sowie bei dem Holy Eistee den Doppelapfel, den wir alle schon mal geraucht haben, wenn ihr Shisha geraucht habt. Also vom 24.11. bis zum 2.12. ordentlich sparen während der Black Week bei Holy. Das Ganze gibt's auf weareholy.com/altbau, aber den Link findet ihr natürlich auch noch bei uns in den Shownotes. Wir finden es richtig lecker, große Empfehlung, geht raus. So, ich möchte euch heute auch erneut unseren Partner Löwenanteil nicht nur vorstellen, sondern auch nochmal empfehlen, denn wir dürfen jetzt ja schon seit etwas längerem die Gläser von Löwenanteil essen und ich muss sagen, ich finde die wirklich unfassbar praktisch. Es ist eigentlich mein Standard-Mittagessen geworden. Falls ihr gar nicht wisst, was Löwenanteil ist eine Firma, die euch quasi fertiges Essen in Gläsern verkauft und das eben auch vollwertige Mahlzeiten sind. Komplexe Kohlenhydrate sind da drin, gesunde Fette und hochwertige Proteine. Vor mir steht zum Beispiel gerade ein Glas veganes Gulasch. Das hat 524 Kalorien und 36 Gramm Protein und es reicht mir mittags für ein Essen. Wenn ich beispielsweise abends so ein Glas essen würde, würde ich mir wahrscheinlich ein bisschen Reis dazu kochen, aber für den Mittag finde ich das mega, mega praktisch, weil ich mir erstens keine großen Gedanken machen muss. Ich muss nicht einkaufen gehen, weil die Dinger stehen bei mir schon zu Hause. Und es ist gerade, wenn ich, sage ich mal, ein bisschen auf meine Ernährung gerade achte, auch relativ viel Sport mache, eigentlich genau das, was mein Körper gerade braucht. Und satt werde ich davon auch. Viele Gerichte sind vegan, alle Gerichte sind in Bioqualität und es ist eigentlich auch, wenn ihr Fleisch essen solltet, für jeden was dabei. Und ganz wichtig ist aber, es ist eben kein Fastfood. Es ist eine vollwertige Mahlzeit für 7,99 Euro. Außerdem ist es natürlich auch ein bisschen praktisch, dass ich das Ganze irgendwie bei mir im Kochtopf irgendwie in maximal 5 Minuten erwärmen kann. Wenn ich eine Mikrowelle hätte, würde es wahrscheinlich noch deutlich schneller gehen. Und dafür ist es einfach praktisch, dass meine Mittagspause nicht noch kürzer wird, als sie ohnehin schon ist. Von mir gibt's deshalb eine große Empfehlung. Ich bin ein großer Fan davon. Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet und 10% sparen möchtet, dann gebt unseren Gutscheincode altbau ein. Und zwar auf www.ins.deals/löwe mit OE altbau. Da der ganze Link super schwer ist, checkt den auf jeden Fall bei uns in den Shownotes. Ich sag's trotzdem nochmal, www.ins.deals/löwe mit OE altbau. Und der Rabattcode ist altbau.
Und für alle, die jetzt ganz schnell zugreifen, bis zum 2.12. bekommt ihr mit dem Code altbau ganze 27% dank der Black Week. Also bis zum 2.12. 27%. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Dann kommen wir zu Folge 124.
Wir sind schon in Folge 124. Kommen wir zur ersten Geschichte aus Folge 124.
Okay. Ich kann da nicht mal was gegen sagen. Theoretisch hast du, also...
Ah, da merkt man einfach, wir sind wie so ein altes Ehepaar, ne?
Ja.
Inzwischen. 124 Folgen, Leute. Eieiei.
Wir haben schon wieder fast ein Viertel der nächsten 100 rum. Ich fand jetzt so die ersten 10 oder sowas waren sehr schleppend nach den 100. Also hatte ich das Gefühl so, okay, wie haben wir denn 100 zusammengekriegt? Weil 102, 103, 104. Und jetzt ist plötzlich schon wieder ein Viertel rum. Fast.
Ja, vor allem, wie viele Folgen machen wir im Monat? 2.
Bis 3.
Dann ist das ja ungefähr ein Jahr gewesen, ne? Bis Folge
52 im Jahr durch 2 sind 26 pro Jahr machen wir.
Also ungefähr ein Jahr lang haben wir den Podcast gemacht, als wir so ein Viertel dann hatten.
Ja.
Verrückt eigentlich, ne?
Dann sind wir jetzt bei 5 Jahren auch demnächst schon.
Ja, im März.
Krass.
Ja.
Christoph, wie die Zeit. Aber 5 Jahre ist wirklich verrückt.
Aber das, finde ich, fühlt sich nicht so an.
Nee, überhaupt nicht. Ich hätte jetzt, wenn ich so vom Bauchgefühl gesagt, 2 bis 3.
Wenn man selber sich überlegt, dass sich seit 3 Jahren nichts mehr tut bei uns.
Warum machen wir es überhaupt noch hier?
Nein, Quatsch. Leute, es steht ja einiges an, ne?
Es steht tatsächlich einiges an.
Wir haben ja, ich kann ja mal so wirklich schon mal sagen. Wir haben ja gesagt vor einigen Folgen, dass wir dieses Jahr noch ein Buch machen wollen.
Stimmt, haben wir gesagt.
Ich kann ja mal so viel sagen. Das wird dieses Jahr nichts mehr. Aber.
Das hast du aber jetzt falsch. Das hast du jetzt ein bisschen unter Wert verkauft.
Ja, pass auf. Aber
ganz
also,
knapp, sagen
ganz
wir.
Ganz knapp. Also, weil wir sind fertig.
Ja.
Das ist auch soweit alles fertig.
Ja.
Nur bekommen wir leider keinen früheren Termin zum Drucken. Das bedeutet, dass wir tatsächlich aber, wenn alles gut läuft, im Januar euch mit 20 Geschichten aus dem Altbau.
Theoretisch haben wir ein PDF im Gepäck, wo das alles Pickepacke, ja. Pickepacke fertig, sagt man nicht.
Ja, wer weiß. Ja, also wir haben theoretisch sind 20 Geschichten aus dem Altbau fertig zum Drucken mit Illustrationen, mit allem Pipapo. Mhm. Natürlich erfahrt ihr nochmal, wann das kommt und so weiter. Aber hier schon mal als kleiner Hinweis.
Das ist, ist sehr schön geworden.
Da kommt was. Aber jetzt kommt erstmal die erste Geschichte aus Folge 124. Ich lausche.
Na gut. Meine Geschichte trägt den kurzen und knappen Titel Mitbringsel. Die Luft flimmerte vor Hitze und die Sonne brannte gnadenlos vom Himmel herab. Leon spürte, wie ihm der Schweiß in Strömen den Rücken hinunterlief. Seine Beine fühlten sich schwer an, seine Haut war von Dornenkratzern übersät und die roten, blutigen Linien leuchteten wie feine Narben auf der ohnehin schon erhitzten Haut. Seit Stunden lief er durch diese verlassene Gegend, ein scheinbar endloses Dickicht aus Gestrüpp, Stein und verdorrtem Gras. Die Wasserflasche an seinem Gürtel war längst leer und die verzweifelte Suche nach Abkühlung ließ ihn kaum auf andere Gedanken kommen. Leon fragte sich, wie er nur in diese Lage geraten konnte. Alles hatte so harmlos angefangen. Er war für einen Freund eingesprungen, der kurzfristig verhindert war. Ein Umweltschutzprojekt, nichts Großes. Lediglich ein paar Proben sollten gesammelt werden, Boden- und Wasserwerte zur Untersuchung des Moorgebiets. Es gab keine Warnung, keine Hinweise auf Gefahren. Es klang nach einem entspannten Ausflug. Ein paar Stunden in der Natur, die Listen abarbeiten und die Proben einpacken. Frische Luft und Bewegung, das tut dir gut, hatte sein Freund noch gesagt. Leon hatte zugestimmt, obwohl er eigentlich keine Ahnung von Mooren oder Ökosystemen hatte. Die Anleitung war simpel, die Route leicht zu verfolgen und die Aufgabe erschien ihm mehr wie ein kleiner Spaziergang als ein Arbeitstag. Und was tut man nicht alles für seine Freunde? Doch dann war etwas schiefgelaufen. Vielleicht war es sein Orientierungssinn, der nicht der beste war, oder die Karte, die weniger genau war, als sie hätte sein sollen. Vielleicht war es auch diese verdammte Sonne, die ihm unentwegt auf den Schädel brannte und sein Hirn langsam zu kochen schien. Jedenfalls hatte Leon sich im Labyrinth aus Wegen und Faden hoffnungslos verlaufen. Seitdem kämpft er sich durch das dichte Unterholz, die sengende Sonne im Nacken und suchte nach irgendeinem Zeichen, dass er wieder auf Kurs war. Hauptsache raus aus der Sonne und weg von jeglichen dornbewehrten Pflanzen. Leon hatte in der letzten Stunde schon alle erdenklichen Stimmungsphasen durchgemacht. Frustration, Wut, Verzweiflung. Selbst Humor hatte einen kurzen Auftritt gehabt, bevor er bei resignierter Gleichmütigkeit angekommen war und sich fragte, ob er wohl jemals wieder jemandem einen Gefallen tun würde. Aktuell tendierte er zu Nein. Aus dem einfachen Gefallen hatte sich ein schweißtreibendes Abenteuer entwickelt, das mit jedem Schritt weniger lustig wurde. Seine Schuhe waren verschlammt, seine Kleidung durchnässt vom Schweiß und sein Magen knurrte vor Hunger. Aber die drückende Hitze war das Schlimmste. Doch als er gerade von seiner Gleichmütigkeit wieder zu unbändiger Wut hochfahren wollte, zeigte sich plötzlich eine vollkommen neue und ungewohnte Emotion. Hoffnung. Denn nur wenige Meter vor ihm, zwischen einigen Sträuchern und leicht von einem dürren Baum beschattet, lag eine flache Wasserstelle. Leon atmete erleichtert auf. Das Licht der Sonne spiegelte sich auf der Oberfläche, die erstaunlich klar und einladend wirkte. Das Wasser schien wie eine Rettung aus dem Himmel. Die Erleichterung, die ihn überkam, als er sich eine Handvoll des kühlen Wassers ins Gesicht spritzte, war unbeschreiblich. Aber es reichte nicht. Das war mehr als Durst oder Hitze. Sein ganzer Körper schrie nach Erlösung. Leon überlegte keine zwei Sekunden, als er anfing, sich bis auf die Unterhose auszuziehen. Er wusste ja nur zu gut, dass er hier alleine war. Er warf Schuhe, Hose, Hemd, Shirt und Socken einfach neben der Wasserstelle auf den Boden und ließ sich ins Erfrischende nass gleiten. Es war warm, ja, aber auch unglaublich erfrischend, wie ein sanftes Versprechen, das den Schmerz seiner Kratzer linderte, nachdem sie kurz heiß aufflammten. Er ließ sich tiefer hineinrutschen, setzte sich schließlich mit dem ganzen Körper ins Wasser. Das sanfte Umspülen seiner Haut wirkte fast hypnotisch. Ihm war, als würden seine Poren das Wasser förmlich aufsaugen, so ausgetrocknet hatte er sich gefühlt. Sein Körper strahlte noch immer heiß, doch es wurde von Sekunde zu Sekunde angenehmer. Leons Augenlider wurden schwer, die Müdigkeit der langen Wanderung und die erdrückende Hitze forderten ihren Tribut. Nur kurz ausruhen, dachte er noch, bevor er in einen leichten Schlummer fiel. Ein Geräusch weckte ihn. Es war nicht laut, vielleicht ein leises Platschen oder ein Rascheln im Gebüsch. Leon öffnete die Augen und setzte sich auf, für einen Augenblick orientierungslos. Der Himmel hatte sich kaum verändert, die Sonne hing noch immer wie eine glühende Kugel über ihm und war nur wenig weiter gewandert. wie lange hatte er geschlafen. Es konnten nur ein paar Minuten gewesen sein. Aber irgendetwas war anders. Er erhob sich, doch seine Haut fühlte sich seltsam an. Schwer, schmutzig. Er blickte an sich hinunter. Seine komplette Haut, überall auf seinem Körper, war von dunklen Flecken bedeckt. Seine Brust, seine Arme, seine Beine, sogar seine Hände waren voll davon. Noch immer etwas benebelt von seinem kurzen Schlaf, dachte er zuerst an Schlamm, weil die Flecken in der Sonne glänzten. Doch als er mit den Fingern über einen der Flecken strich, merkte er erst, wie erhaben sie waren und verspürte einen leichten Schmerz. Seine Finger blieben an etwas Glitschigem hängen. Verwirrt hob er die Hand näher an seine Augen und ein Gefühl unbeschreiblichen Horrors überkam ihn. Ein kleiner, sich windender, glitschiger Körper klebte an seinen Fingern. Blutegel. Ein markerschütternder Schrei entfuhr ihm und schallte über das Land, als ihm das Ausmaß bewusst wurde. Dutzende von ihnen klebten an seinem Körper. Es mussten mehr als 100 sein. Sie waren überall, an seinen Fingern, seiner Brust. Er spürte sie an seinem Hals, zwischen den Zehen. Als er schreiend anfing, sie abzureißen und aus dem Tümpel stieg, spürte er schmerzhaft, wie sie unter seinen Fußsohlen klebten und unter seinem Gewicht zerquetschten. Die Biester saßen so fest, als hätten sie sich tief in seine Haut gegraben. Jeder Versuch, sie zu entfernen, verursachte ein brennendes Ziehen. Blut begann aus den Wunden zu sickern, die die glitschigen Monster hinterließen, wenn sie sich schließlich lösten. Doch kaum hatte er einen abgerissen, klebte er schon an seinen Fingern oder fing sich wieder an seinen Beinen. Leon atmete schwer und schrie immer wieder laut auf, während er verzweifelt weiterkämpfte, die Blutegel einen nach dem anderen abzureißen. Manche zerquetschte er dabei und konnte ihre schleimigen Überreste kaum aus den Kratzern aus seiner Haut entfernen. Er stolperte aus der Wasserstelle. Barfuß und mit Schlamm verschmierten Beinen kämpfte er sich durch das knöchelhohe Gras, bloß weg von diesem verfluchten Ort. Doch die Schmerzen und die glitschigen Kreaturen, die sich noch immer an ihm festhielten, lähmten ihn fast. Nach einer scheinbaren Ewigkeit drangen plötzlich Stimmen durch das Pulsieren seines Herzschlags in seinen Ohren. Leon rief, doch seine Stimme war heiser und schwach. Die Stimmen kamen näher, begleitet von hastigen Schritten. »Da ist jemand«, rief eine Frau mit einem Tonfall, der von Sorge, Mitgefühl und Ekel getränkt war. Leon drehte sich taumelnd um und sah zwei Gestalten, die durch das Gestrüpp brachen. Es war ein älteres Ehepaar, offenbar Wanderer, die von seinen Schreien angelockt worden waren. Sie blieben abrupt stehen, als sie ihn sahen, einen blutenden, halbnackten Mann, noch immer zu einem großen Teil bedeckt von glitschigen Kreaturen und mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen. »Oh mein Gott«, keuchte der Mann, während die Frau hektisch in ihrer Tasche wühlte, um ihr Handy herauszuziehen. »Bleib ruhig, wir rufen Hilfe!« Die Minuten bis zum Eintreffen des Rettungswagens waren für Leon ein surrealer Albtraum. Die Frau versuchte, ihm beruhigend zuzureden, während der Mann vorsichtig mit einem Tuch einige der Blutegel entfernte. Doch Leon war kaum noch ansprechbar. Sein Blick starrte ins Leere und seine Hände zitterten unkontrolliert, während er immer wieder mechanisch über seine Haut fuhr, als wollte er sicherstellen, dass keines der Biester zurückblieb. Im Krankenhaus wurde er endlich erlöst. Ärzte und Schwestern arbeiteten schnell, entfernten die restlichen Egel mit Pinzetten und kühlten seine entzündeten, blutenden Wunden. Ihm wurde Antibiotika und Schmerzmittel verabreicht und nach einigen Stunden war er körperlich zumindest stabil genug, um zu gehen. Leon fuhr nach Hause, erschöpft und traumatisiert. Die nächsten Tage verbrachte er wie in einem Nebel, versuchte das Erlebte zu verdrängen. Doch immer wieder, wenn er allein war, kam die Erinnerung zurück. Das Gefühl von Schleim auf seiner Haut, die winzigen Bisse, die sich wie brennende Nadeln anfühlten, der Blick der dunklen, sich windenden Körper. Die ersten Nächte waren die schlimmsten. Leon wachte schweißgebadet auf, sein Herz hämmerte und seine Hände suchten instinktiv nach Blutegeln, die natürlich nicht da waren. Aber die Vorstellung ließ ihm kaum Schlaf finden. Und dann begannen die körperlichen Symptome. Es war subtil. Es fing an mit einem leichten Kratzen im Hals, das mit jedem Tag stärker wurde. Sein Auge brannte, als hätte er Sandkörner darin und kein Augentropfen brachte Linderung. Schließlich begann sogar seine Haut zu jucken, immer an den Stellen, wo die Blutegel gesessen hatten. Anfangs dachte er, es sei Einbildung, eine Reaktion auf das Trauma, genau wie die Albträume jede Nacht. Doch als das Jucken immer stärker wurde, begann er sich zu kratzen, bis die Haut an manchen Stellen rot und wund war. Doch dann erwachte er eines Morgens und seine Hände waren von getrocknetem Blut verschmiert. Nasenbluten. Leon wischte es ab, doch die Blutung setzte im Laufe des Tages immer wieder ein. Dickflüssiges, dunkelrotes Blut triefte aus seinem Nasenloch. Auch das Kratzen im Hals wurde immer schlimmer, bis er kaum noch schlucken konnte, ohne Schmerzen dabei zu spüren. Seine Stimme klang rau, fast heiser, und egal wie oft er sich räusperte, es wurde einfach nicht besser. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. Also suchte er erneut einen Arzt auf. Leon saß angespannt auf der Untersuchungsliege. Das sterile Licht der Praxis schmerzte in seinem entzündeten Auge. Der Arzt, ein Mann mittleren Alters mit ernstem Gesichtsausdruck, hörte ihm aufmerksam zu, während Leon seine Symptome schilderte. Das Jucken, die Halsschmerzen, das wiederkehrende Nasenbluten und dann das Ereignis im Moor. Während er sprach, zögerte er kurz, als er die Blutegel erwähnte. Es klang selbst in seinen Ohren absurd und er erwartete, dass der Arzt ihn skeptisch mustern würde. Doch das Gegenteil geschah. »Ja, ich habe davon gehört«, sagte der Arzt bedeutungsschwanger und zu Leons Erstaunen. »So etwas passiert nicht alle Tage. Da spricht sich so etwas schnell herum«, fügte er hinzu, als er Leons etwas erstaunten Gesichtsausdruck bemerkte. »Dann wollen wir uns das mal genauer ansehen.« Der Doktor griff zu einer Art beleuchteter Lupe und führte sie langsam in Leons Nase ein, der versuchte, sich trotz der Schmerzen zu entspannen, natürlich ohne besonders großen Erfolg. Es folgte ein Moment des Schweigens, dann ein leises, scharfes Einatmen. »Da ist etwas, was nicht hier sein sollte«, murmelte der Arzt mehr zu sich selbst als zu Leon. »Was meinen Sie damit?«, fragte Leon, seine Stimme zitterte vor Anspannung. »Bleiben Sie ruhig«, sagte der Arzt, während er eine Pinzette vorbereitete. »Ich werde das vorsichtig entfernen.« Leon spürte ein unangenehmes Ziehen tief in seiner Nasenhöhle. Ein Gefühl, das ihn fast würgen ließ. Es war, als würde etwas Festgesaugtes widerwillig nachgeben. Schmatzend spürte er, wie es sich von einer Oberfläche löste. Mit einem fast platschenden Geräusch zog der Arzt es aus dem Nasenloch und hielt die Pinzette hoch. Ein glänzender, länglicher, blutiger Körper war darin. Ein Blutegel. Leon starrte das Ding mit weit aufgerissenen Augen an. Seine Gedanken rasten, die Erinnerung an den Tümpel blitzte auf, das Gefühl der schleimigen Körper auf seiner Haut. Er hatte gehofft, alles hinter sich zu lassen, doch jetzt war es wieder da. Kalter Schweiß sammelte sich auf seiner Stirn und er erwartete fast jede Sekunde aus einem seiner Albträume zu erwachen. Doch er war wach und es passierte tatsächlich. »Das ist ungewöhnlich«, sagte der Arzt, während er das Ding in einen Behälter legte. »Aber wir sind noch nicht fertig. Ihre Hals- und Augenschmerzen könnten auf weitere Eindringlinge hindeuten.« Und tatsächlich. Ein weiterer kleiner Blutegel hatte sich unter Leons Augenlid geflüchtet und saß am Rand seines Augapfels. Trotz betäubender Augentropfen brannte das Entfernen des Parasiten in Leons Schädel noch für Stunden nach. Dann wurde eine Endoskopie angesetzt. Leon spürte, wie der dünne Schlauch in seinen Rachen eingeführt wurde, während er versuchte, die Übelkeit zu unterdrücken. Die Prozedur war unangenehm und langwierig, und der Arzt ließ sich Zeit, jede Stelle sorgfältig zu inspizieren. Schließlich blieb er stehen. »Da ist noch einer«, murmelte er, während Leon spürte, wie sein Magen sich zusammenzog. Der Arzt erklärte ihm, dass ein Blutegel tief in seiner Kehle saß, festgesaugt an der Schleimhaut. Die Entfernung war kompliziert. Mit äußerster Präzision griff der Arzt nach dem Parasiten und löste ihn langsam von der empfindlichen Haut. Leon fühlte das Ziehen und Brennen und hörte ein leises Zischen, als der Egel in den Behälter fiel. Zu guter Letzt besah sich der Arzt die juckenden Stellen an Leons Körper, die im Laufe der letzten Tage von den Knöcheln bis in die Waden gezogen waren. Eine Biopsie offenbarte die schreckliche Wahrheit. Ganze 3 Blutegel waren durch offene Wunden in Leons Haut in seinen Körper eingedrungen und hatten sich dort schleichend fortbewegt. Zum Glück konnten sie mit einem kurzen Eingriff entfernt werden, doch Leon war am Ende der Prozedur nicht mehr derselbe. Erschöpft und absolut fassungslos lag er da, als die letzte Wunde verbunden wurde. Vollkommen am Ende verabschiedete er sich kurz eingebunden von dem Arzt und verließ die Praxis. Während er langsam um das Gebäude hinkte, auf dem Weg zu seinem Auto, kam er an einem halb geöffneten Fenster vorbei und blieb stehen, als er meinte, seinen Namen gehört zu haben. Er erkannte die Stimme des Arztes, der anscheinend mit einer der Schwestern redete. Er konnte nur einen Satz verstehen, bevor das Fenster geschlossen wurde. »Ich hoffe für ihn, dass die Egel keine Kokons unter seine Haut gelegt haben«, hallte noch durch den Fensterspalt, bevor es von innen geschlossen wurde und Leon allein mit seinen Gedanken war.
Das ist ja hier Parasit 2.0.
Bei dir war es, was war es für ein Vieh?
Irgendein Wurm.
Irgendein Wurm, der aus dem Oberschenkel rauskam zum Schluss oder so?
Ja, ja, war widerlich. Bah. Also, es wurde ja wirklich wild, wild, wild. Also, ich habe echt noch kurz gedacht, das könnte eine Hörergeschichte sein. Irgend so ein Dulli von uns, der da beim Wandern in so einen Teich springt und dann hat er da irgendwie 10 Egel am Arsch oder so. Nicht geil. Aber das war ja dann am Ende ein bisschen wild. Das glaube ich nicht, dass das jemandem aus unserer Community passiert ist.
Hattest du schon mal einen Blutegel?
Ja, ich habe schon mal welche gesehen, aber soweit ich
aber
mich
an dir
jetzt erinnere.
Aber dir klebt noch
keiner? Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber es gab auf jeden Fall mal eine Zeit in meinem Leben, also keine Ahnung, da war ich auch klein.
Was kommt denn jetzt?
Wo man sich so, also wo man wirklich darüber immer gedacht hat, so, oh, da springe ich jetzt aber nicht rein.
Ach so.
Weißt du, sowas wie zum Beispiel, das hatte ich auch mega extrem. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen entspannter bei mir, aber es gab auch eine Zeit, da bin ich auf gar keinen Fall durch hohes Gras gelaufen.
Das hat mein kleiner Bruder ja, weil der hat ganz, ganz, ganz doll Angst vor Bindehautentzündung. Nicht Bindehautentzündung, Hirnhautentzündung ist das, glaube ich, ne?
Ja, wegen Zecken, ne?
Ja.
Ja, genau, und nee, aber habe ich nie gehabt, nee, habe ich auch, also ich habe mal einen gesehen und so, aber ich weiß auch gar nicht, also du, ich weiß nicht, in was für Mengen die hier in irgendwelchen Tümpeln vorkommen, ob das schon sein kann oder ob das eher dann wirklich in anderen Ländern ist, wo einfach andere Gegebenheiten sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das am Ende da alles so mit den Kokons und so und ob das, also weil... Und ob ich kenne mich mit Egeln nicht aus, ob die da reingehen und rausgehen und Eier legen und so. Das will ich auch gar nicht wissen. Da kriege ich auch nur Albträume wie unser Leon. Ja, man kann nur hoffen, dass das ausgedacht ist. Oder man kann nur hoffen, dass das, wenn das wahr ist, der Arzt recht oder die Hoffnung des Arztes
stimmt
ne? Und da ja. Wirklich niemand irgendein Bah! Widerwärtig. Also das, was man ja auch bei irgendwelchen hier so, gibt ja mal bei YouTube Shorts und so Videos, wo dann irgendeiner mit der Pinzette mal eine kleine Fliege Spinne aus dem Ohr zieht. Und
da gibt's auch diese, wie heißt die immer, diese Botflies, kennst du die so in der Kopfhaut sind und sich irgendwie von deiner Hirnhaut ernähren und du hörst das irgendwie.
Ja, ich will das gar nicht hören. Oder auch, es gibt doch auch Spinnen und so, die Eier unter deine Haut legen.
Ja.
Gibt's ja alles. Das ist einfach so ekelhaft und was man alles so anschleppen kann aus dem Urlaub oder aus irgendwelchen Tümpeln oder widerlich. Ich glaube, es haben sich jetzt auch ein paar übergeben.
Ich habe
ja auch deine Intention, du altes Scheusal.
Nee, ich habe tatsächlich auch am Ende gedacht, okay, vielleicht ist die ein bisschen zu eklig. Also weiß ich nicht. Vielleicht ist
du musst auf jeden Fall, wenn du hier ein Reel rausschnibbeln willst, dann musst
du. Deine Gesichtsreaktion.
Oh, ey, als du da Schmatzen schlabberte, der den da abschlug. da habe ich aber auch gedacht, bah, ist das widerlich.
Schmatzen schlabberte
den da. Stell dir das mal vor, du liegst da auf dem Tisch und dann hast du da so einen Egel im Rachen. Und
ja, vor allem.
Unterm Auge, da hat es bei mir geklingelt irgendwie. Das habe ich schon mal gehört. Dass da irgendeiner mal am Augapfel da so ein Vieh kleben hatte. Du, bah, ist das widerlich. Oh, wie viel Zeit ist vergangen?
Zwischen dem Arztbesuch und als er da war?
Tümpel?
Eine Handvoll Tage, irgendwie maximal eine Woche.
Ja, nicht so viel, ne?
Nee, nicht so
ja,
viel.
Ja, gut, immerhin.
Ach so, aber stell dir vor, das ist irgendwie so Monate später. Das gibt's ja auch immer mal, dass Leute irgendwie, keine Ahnung, sagen, sie hören seit einem halben Jahr schlechter. Und dann merkt man, okay, du hast einfach seit einem halben Jahr wohnt eine Spinne in deinem Ohr oder sowas. Da wo ich auch so denke, wie kann man das erst so spät merken?
Das muss geil sein, wenn dir das jemand rausholt. Also stell dir mal vor, du hast ein halbes Jahr eine Spinne im Ohr und dann kommt da einer mit der Pinzette und zieht die raus. Oh, das muss so geil sein.
Auch mit so einem Blutegel aus der Nase, wie frei du atmen kannst
danach. Weißt du, wie sich das anfühlen muss? Eines der geilsten, hattest du früher mal eine Zahnspange?
Nee, hatte ich nicht.
Eines der geilsten Gefühle ever.
Wenn die rauskommt? Wenn die
rauskommt, Alter. Und du das erste Mal nach 3 Jahren wieder über deine Zähne blecken kannst. Oh, das war geil.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte nur mal so Metallbügelchen in der Brust. Das war auch ein gutes Gefühl.
Oder halt auch so, wobei das ist nicht so gut vergleichbar. Q-Tips im Ohr. Aber wenn man sich mal irgendwo sowas rauszieht oder so, das ist schon geil. Stell dir mal vor, du hast echt ein halbes Jahr eine Spinne im Ohr und dann krabbelt die da oder die.
Oh, ich frage mich immer, ob du die nicht hörst. Weil, also ja, du musst doch eigentlich, wenn die da drin so immer so langläuft, musst du doch hören.
Stell dir mal vor, du wirst.
Stell dir mal vor, du kannst nachts nicht pennen, weil du immer so tippeln hörst. Und fragst dann deine Freundin so, hörst du das auch? Da tippelt irgendwer. Ich höre gar nicht.
Wir tippeln auch bald. Und zwar Ja. Ins Fritz-Theater in Bremen und nach Leipzig. Oh. Was für eine Überleitung.
Nee, aber ich hoffe, hoffentlich tippeln nicht nur wir dahin.
Hoffentlich tippelt ihr auch dahin, denn wir haben es ja schon erwähnt, bei Instagram und auch in allen anderen Folgen. Wir sind live im Januar und zwar sind wir am 21.01. in Bremen und am 31.01. sind wir in Leipzig. Ihr findet die Tickets auf Eventim. Ihr könnt entweder einfach Geschichten aus dem Altbau eingeben, dann kommt ihr direkt zu den beiden Links für die beiden Städte oder ihr klickt einfach auf in unseren Shownotes auf den Linktree. Da findet ihr auch Tickets, kosten 26 Euro, wird die erste richtige Live-Folge Geschichten aus dem Altbau, zwei exklusive Geschichten für diese Folge. Und ja, wir werden uns 300 Mal verlesen, weil es live ist und wir nicht schneiden können. Wir werden politisch unkorrekte Sachen sagen und wahrscheinlich danach nie wieder eine Folge aufnehmen können. Nein, Quatsch. Aber es wird lustig und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt und euch ein Ticket holt.
Ich bin wirklich in erster Linie gespannt, was alles schief geht. So, weil
ja, alles. Es wird eine Menge schief gehen. Also Leute, ne, auch noch mal ganz kurz, das sind zwei Testshows. Ja. Wir testen das genauso, wie ihr das mit uns testet. Deswegen sind auch erstmal nur, in Anführungszeichen, zwei Shows geplant.
Ja.
Wenn das alles irgendwie nicht nur ausverkauft oder irgendwas sein sollte, sondern auch gut klappt, dann und wir auch sagen, ja, das kann man machen, Geschichten aus dem Altbau funktioniert so, dann machen wir bestimmt auch nochmal eine Show mehr irgendwie in eurer Stadt und kommen bestimmt auch mal nach NRW. Jetzt müssen alle, die aus NRW kommen, einfach zum Norden kommen, Leute. Bremen ist nah dran und Deutschland klein. Mit dem Deutschland-Ticket kommt ihr auch schnell und günstig von A nach B. Deswegen, Tickets findet ihr in den Shownotes im Linktree oder auf Eventim.
Wir freuen uns sehr drauf und sind sehr nervös.
Ja, genau. Soll ich weitermachen?
Ja, da freue ich mich nämlich auch sehr drauf. Bin ich weniger nervös, da muss ich nicht so viel machen. Aber ich höre dir trotzdem ganz gerne zu.
Gut, meine Geschichte heute heißt Der Fliegenfänger.
Von Hameln?
Von Rüspel.
Der Fliegenfänger.
Nee, von Hesling. Wo kommst du her, du alter Fliegenfänger?
Geboren bin ich in Zeven.
Geboren bist du in Zeven?
Ja.
Sagt man so, wenn man, ist das so, gibt's da so kleine...
Born and raised.
Nee, was ist so, findet man die Zevener Scheiße, wenn man aus Hesling kommt? Ist das so ein Ding oder ist...
Nee,
oder?
Ich war ja auch in Zevener Verschule und sowas.
Ah ja. Okay, also man sagt so, ja, ich komme aus Zeven. So.
Nee, die Sache ist, kommt doch mal, mit wem du redest. Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt dir sage, wo ich herkomme, sage ich so...
Hesling, Zeven, ne?
Ja, Hesling komme ich, also da habe ich die meiste Zeit gewohnt. Ich habe einmal kurz in Zeven-Aspe gewohnt und dann in Hesling. Und
da kommt doch auch Dings her, ne?
Wer ist Dings?
Hier, unser Horrorfilmfreund. Jannis.
Hä? Ach so, Jannis kommt aus Breddorf. Es ist ein großes
Breddorf, da kenne ich aber auch noch irgendwen. Na egal. Okay, aber.
Ja, und wenn ich halt dir zum Beispiel erkläre, wo ich herkomme und du kommst so aus Bremen, dann kennst du Zeven ziemlich sicher, hast du das schon mal gehört.
Ja, ja, klar.
Aber Hesling vielleicht nicht. So, deswegen sagt man dann Zeven. Wenn ich noch weiter weg bin, sage ich einfach nur zwischen Bremen und Hamburg.
Ja, das ist bei mir auch. Dann sage ich immer, in Bremen da immer, ich komme aus Ostholz-Scharmbeck und eigentlich komme ich aus Hambergen. Ja. Und wenn man da lebt, dann kennt jeder
genau. Dort. Aber sonst würde ich sagen Hesling.
Okay.
Das ist schon der Ort, also, an dem ich am meisten Zeit verbracht habe.
Der Fliegenfänger von Hesling.
Der Fliegenfänger von
Hesling. Nein, der Fliegenfänger. Mühselig schneidet sich der dünne Lichtstrahl einer Taschenlampe durch das kleine Apartment im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Abgesehen von ein paar Fentanylsüchtigen wohnt hier schon lange keiner mehr. Der Lauf von Remys Waffe folgt dem Schein der Lampe. Es fällt ihm schwer, sich zu konzentrieren. Der Gestank ist hier oben so heftig, dass es ihm beinahe die Sinne vernebelt. Hinzu kommt das Dröhnen der Schmeißfliegen. Es müssen Tausende sein. Remy würde am liebsten umdrehen und die 427 Treppenstufen wieder hinabsteigen. Er weiß, was jetzt kommt. Je weiter er geht, desto mehr schwillt der Geräuschpegel des Summens an. Um ihn herum ist es jetzt so laut, dass er das abgehackte Gestotter aus seinem Walkie-Talkie nicht mehr versteht. Mehrfach unterdrückt er den Würgereiz, den der Verwesungsgeruch bei ihm auslöst. Mit der Spitze seines Stiefels stößt er die Tür vor ihm auf. Aber tausende Fliegen wimmeln durch das fade Licht der kleinen Taschenlampe, die neben Handschellen und Pistole zur Grundausstattung des Ermittlers gehören. Mit gekreuzten Armen, die Waffe noch immer im Anschlag, setzt Remy jetzt einen Fuß vor den anderen. Er würde am liebsten die Waffe runternehmen und sich den Mund und Nase mit einem Tuch zuhalten. Schließlich weiß er, was gleich kommt. Bis auf zwei verweste Kinder wird er in diesem Saustall nichts finden. Der Täter ist seit Tagen, vielleicht schon seit Wochen, nicht mehr hier gewesen. Genaueres wird Remy später vom Gerichtsmediziner erfahren. Vermisst gemeldet wurden die beiden Schwestern bereits vor 3 Wochen. Und nur einen Tag nach ihrem Verschwinden baumelten über der Eingangstür der Eltern bereits 2 gelbe Klebefallen zum Fangen von Fliegen von der Decke. Während Remys Magen Purzelbäume schlägt, wandert der schmale Lichtkegel an dem schwarz-grünlich glänzenden Haufen unzähliger Schmeißfliegen hinauf. Die Körper der Leichen sind fast vollständig von ihnen bedeckt. Nachdem er sicher ist, dass niemand außer ihm, der Fliegen und der toten Mädchen in der leerstehenden Wohnung ist, nuschelt Remy etwas ins Funkgerät und holstert seine Pistole. Wenige Minuten später drücken sich mehrere Männer in weißen Ganzkörperanzügen an ihm vorbei. Sie tragen Atemschutzmasken und hieven große Strahler nach oben. Hoffentlich finden sie dieses Mal irgendetwas Brauchbares. Als Remy wieder im Erdgeschoss angekommen ins Freie tritt, saugen seine Lungen gierig nach der frischen Luft. Das eingeschaltete Blaulicht der Polizeiwagen spiegelt sich in den seichten Pfützen auf der Straße und Remy weiß, dass es heute Nacht nicht bei einem Drink bleiben wird. Reginald Carter war am nächsten Morgen wie jeden anderen Tag auch mal wieder vor allen anderen auf der Arbeit. Der Entomologe, der inzwischen schon seit fast 3 Jahrzehnten im Naturkundemuseum arbeitete, genoss es, das Museum für ein paar Minuten am Morgen ganz für sich zu haben. Und selbst nach fast 30 Jahren lernte er noch immer dazu, wenn er mit seinem Thermobecher durch die verlassenen Gänge streifte. Reginald beschäftigte sich schon sein ganzes Leben mit Insekten. Schon als kleiner Junge sammelte er Käfer, Ameisen, Motten und anderes Krabbelvieh in kleinen Gläsern. Als er mit 5 Jahren sein erstes Mikroskop von seinen Eltern geschenkt bekam, landeten die armen Tierchen jedoch zunehmend seziert unter der Vergrößerungslinse als lebendig in einem Glas. Bei anderen Kindern erntete der Junge größtenteils Spott und Ekel und es dauerte nicht lange, bis er seinen ersten unangenehmen Spitznamen verpasst bekam. Reginald wurde zum Einzelgänger und blieb es. Doch es störte ihn nicht weiter. Er hatte den Luxus, als Leiter der Abteilung auf ein eigenes Büro und Labor zurückzugreifen und beließ es bei ein bisschen Smalltalk mit seinen Arbeitskollegen beim Mittagessen. Er hatte viel zu viel mit seiner Arbeit zu tun, als das noch Zeit für oberflächliches Geschwafel war. Auch heute trug er mal wieder ein dunkles, smaragdgrünes Hemd aus Seide, welches abhängig vom Licht einen bläulichen Glanz versprühte. Sein Markenzeichen. Es erinnerte an das Hinterteil der Synomia morturum, der sogenannten Totenfliege, die zur Art der Calliphoridae oder auch der Schmeißfliege gehörte. Reginald hatte seine Dissertation über die Zweiflügler geschrieben und den Ausstellungskasten des Museums mit Exponaten aus seiner privaten Sammlung bereichert. Als die Zeiger der schwarz lackierten Wanduhr beide auf der 12 ruhten, schnappte Reginald sich seine Jacke von der Garderobe und nahm die Abkürzung durchs Museum, um zu dem kleinen chinesischen Imbiss zu gelangen, der direkt gegenüber vom Haupteingang lag. Um 11:45 packte Remy seinen Wagen am Straßenrand und setzte das Blaulicht für zivile Fahrzeuge aufs Dach, um nicht abgeschleppt zu werden. Die gestrige Nacht lag ihm noch immer in den Knochen und so langsam machte er sich wirklich Sorgen. Er bekam die Bilder der Opfer des Herrn der Schmeißfliegen, wie die Presse den Typen nannte, den er jetzt schon seit einem Jahr auf der Spur war, nicht mehr aus dem Kopf. Nur mit Hilfe einer Handvoll Valium und einer halben Flasche Wodka fand er noch in einen unruhigen Schlaf, aus dem er jede Nacht mindestens einmal schweißgebadet erwachte. Er bekam das Brummen der Fliegen einfach nicht mehr aus dem Kopf. Besonders dann nicht, wenn es still um ihn wurde. Doch vor seiner Tochter wollte er sich nichts anmerken lassen. Clarice war 13 Jahre alt, eine Einserschülerin, aber keine Streberin. Auch ab vom Schulhof war sie klug und hatte ein bisschen was von der Bauernschleue ihres Vaters geerbt. Es gab nichts, auf das Remy mehr stolz war als auf sie. Da es heute Zeugnisse gab, war die Schule früher aus als sonst und Clarice hatte sich gewünscht, dass die beiden ins Naturkundemuseum gingen. Doch seine Tochter ließ auf sich warten und da es draußen ungemütlich war, entschied er sich, in der Eingangshalle auf sie zu warten und schon mal 2 Eintrittskarten zu kaufen. Beim Hineingehen in die große Drehtür wäre Remy beinahe mit einem Mann zusammengestoßen. »Verzeihen Sie«, sagte der Mann und machte eine entschuldigende Geste mit der Hand. »Nichts passiert«, antwortete Remy knapp und ging weiter. Manche Menschen hatten wirklich einen seltsamen Geschmack. Als er die Haupthalle betreten hatte, bemerkte er, dass er sich getäuscht hatte. An einer der Kassen wartete bereits seine Tochter und wedelte ihm mit 2 Eintrittskarten zu. »Du bekommst wohl zu viel Taschengeld, hm?« lachte er, nahm seine Tochter in den Arm und die beiden betraten die Ausstellung. Auf dem Rückweg von dem kleinen Imbiss fiel Reginald der Wagen auf, der unweit vom Museum am Straßenrand geparkt war. Ein Blaulicht klebte auf dem Dach. Unauffällig schlich er an dem dunkelblauen Toyota vorbei und schielte dabei durch die verdreckte Scheibe an der Fahrerseite. Der Wagen war leer und Reginald atmete auf. Vermutlich sah er schon Gespenster. Die Stadt war riesig und jeden Tag wurden bestimmt an die 100 Gauner eingebuchtet. Er klappte seinen Kragen nach oben und schloss die Knopfleiste seines Mantels. Es war wirklich ein ungemütlicher Tag. »Schau mal, Dad!« rief Clarice zum wahrscheinlich 500. Mal und Remy beschleunigte seine Schritte, um mitzuhalten. Seit knapp 2 Stunden schlenderten sie inzwischen durch die Hallen des Naturkundemuseums und waren jetzt an der vorletzten und gleichzeitig ekelhaftesten Ausstellung angekommen. Alles, was mehr als 4 Beine oder 2 Augen hatte, war Remy suspekt. Und beim Anblick bestimmter Viecher, die hinter den Glasscheiben teils lebendig und teils aufgespießt als Präparat ausgestellt waren, grauste es ihm. Clarice wartete vor einem etwa 10 Meter langen Glaskasten auf ihn, in dem alles ausgestellt war, was fliegen konnte. Schmetterlinge, Bienen, Wespen, Motten, Libellen und zu Remys Verdruss auch Fliegen. »Cynomia mortuorum«, sagte Clarice, starrte gebannt durch das Glas. »Zynma was?« wiederholte Remy und schaute seiner Tochter von hinten über die Schulter. »Die Toten- oder Friedhofsfliege, Dad. Sie gehören zur Familie der Schmeißfliegen, der Calliphoridae. Sie erreichen eine Körperlänge von 7 bis 18 Millimetern und hat einen metallisch-blaugrünen Glanz.« »Ja, sehr interessant«, murmelte Remy und wandte den Blick ab. Fliegen hatte er diese Woche schon zur Genüge gesehen. Das Naturkundemuseum dankt ihrem Leiter der Entomologieabteilung, Dr. Reginald Carter, dafür, die Ausstellung mit einer großen Anzahl von Präparaten aus seinem persönlichen Besitz bereichert zu haben, las Clarice weiter von der kleinen Informationstafel ab. »Ha, sie sieht ja sogar aus wie eine kleine Schmeißfliege in seinem komischen Hemd«, witzelte sie, als sie das Bild des Entomologen sah, das neben dem Text platziert war. »Wie bitte?« Remy wirbelte herum und schaute sich das Bild des untersetzten Mannes mit dem Seidenhemd genauer an. »Dr. Reginald Carter«, wisperte er und dachte an den Mann, mit dem er in der Drehtür zusammengestoßen war. Dann sah er in den Glaskasten und kramte sein Telefon aus der Hosentasche. Er wählte die Nummer des Gerichtsmediziners. Oswald Grubenheimer ging schon nach dem 2. Toten ran. »Was gibt's, Remy?« »Ich komme direkt zum Punkt, Ozzy. Hast du die Larven und toten Fliegen, die in den Leichen zurückgeblieben sind, auch untersucht?« »Natürlich. Es handelt sich um die Art der Cynomoia mortuorum«, beendete Remy den Satz des Gerichtsmediziners. »Wow, wusste gar nicht, dass du in Latein und Bio so gut aufgepasst hast, Remy.« »Ha, du weißt ziemlich viel nicht über mich, Ozzy. Hör zu, ich bin gerade mit meiner Tochter am Naturkundemuseum. Die halbe Sammlung von Scheißhausfliegen hier gehört dem Leiter der Abteilung. Hattest du nicht gesagt, die Larven wären postmortem in den Körperöffnungen der Leichen platziert worden?« »Richtig. Aber die Totenfliege ist nichts Besonderes, Remy. Das ist eine Sackgasse. Die Larven könnte jeder in der Zoohandlung gekauft haben. Mach du deinen Job und ich meinen, Oz. Ich verwette meinen Arsch darauf, dass unser Mann nicht einfach in die Tierhandlung marschiert und sich ein paar Larven wie Smarties kauft, die er dann über seine Opfer verstreut. Nein, nein. Das ist was Persönliches. Seine ganz bestimmte Visitenkarte.« »Was soll ich jetzt tun?« fragte Oswald. »Ruf Donny an. Er soll alles über Dr. Reginald Carter rausfinden. Ich will alles über diesen Fliegenfänger wissen.« »In Ordnung. Und was machst du jetzt?« »Erstmal meine Tochter von dir wegbringen. Schick einen Streifenwagen vorbei, verstanden?« »Verstanden. Pass auf dich auf.« Doch das letzte Wort hörte Remy nicht mehr. »Was ist los, Dad?« hörte Remy seine Tochter sagen und bemerkte ihren ernsten Blick. »Erinnerst du dich, was ich dir, als du klein warst, immer und immer wieder gesagt habe, was du zu tun hast, wenn mein Job Privates kreuzt?« Sie nickte. »Ich schwöre dir, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, aber ich möchte, dass du langsam und unauffällig das Gebäude verlässt und in den nächsten Streifenwagen vor dem Museum steigst. Hast du verstanden?« »Ja, Dad.« Die Ruhe, mit der Remy sprach, alarmierte seine Tochter nur noch mehr und sorgte dafür, dass sie das tat, was er von ihr verlangte. Er gab ihr einen Kuss. »Wir sehen uns in einer Stunde auf dem Revier.« Nervös kaute Reginald auf den Nägeln seiner Finger herum. Der Wagen vor dem Museum ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Und als er den Streifenwagen sah, der auf den Vorplatz des Museums heranrollte, wusste er, dass es vorbei war. Resigniert ließ er sich auf dem Lederpolster seines Schreibtischstuhls nieder. Er klappte seinen Computer auf. Was hatte ihn nur verraten? Nach und nach öffnete er ein paar Dateien, die er tief in der Festplatte des alten Laptops vergraben hatte. Die Beweislast, die darin schlummerte, war erdrückend, doch er war sicher, dass nichts davon je nach außen gesickert war. Beim Anblick der Dateien spürte Reginald, wie ein längst in Vergessenheit geratenes Gefühl erneut an ihm zu nagen begann. Dabei war es nur wenige Stunden her, dass er es wieder getan hatte. Remy kann seinen Herzschlag hören, als er durch das grell beleuchtete Treppenhaus in den vierten Stock steigt. Auf dem Flur der Etage riecht es nach Spülmaschinenreiniger und verbranntem Filterkaffee. Dr. Reginald Carters Büro liegt am Ende des Korridors. Langsam pirscht der Ermittler über den hellgrünen Linoleumboden und linst durch die offenstehenden Türen zu seiner Linken und Rechten. Im Pausenraum blubbert der fast vollständig geleerte Wassertank einer Kaffeemaschine. Die wenigen Tropfen, die aus dem Filter auf den Boden der leeren Kanne tropfen, verbrennen fast ohne Verzögerung. Remy schaut sich um. Über dem großen Pausentisch baumeln zwei gelbe Klebestreifen einer Fliegenfalle von der Decke. Jetzt greift er nach seiner Pistole. Als ihm im Flur eine dünne Frau mit Hornbrille entgegenstolpert, legt er sich den Zeigefinger auf die Lippen und deutet mit dem Lauf seiner Pistole auf die Marke an seinem Hosenbund. Die Türklinke des Direktors der Entomologieabteilung ist jetzt zum Greifen nahe. Doch bevor Remy sie herunterdrückt, schaut er auf sein Handy und kontrolliert, ob seine Tochter in Sicherheit gebracht wurde. Als Reginald den Laptop zuklappt, steht er auf und kehrt ans Fenster zurück. Doch was ist denn jetzt los? Der Streifenwagen hat sich in Bewegung gesetzt und tuckert langsam vom Grundstück des Naturkundemuseums in Richtung Haggerton Bridge. Er spürt, wie die Last auf seiner Brust etwas leichter wird. Doch gerade in dem Moment, als der Entomologe, der seit Jahrzehnten Forschungsgelder des Museums in Millionenhöhe veruntreut und auf sein Privatkonto leitet, sich widersetzen will, wird die Tür zu seinem Büro aufgestoßen und ein Mann mit 3 Tagebart und Mittelscheitel platzt herein, eine Pistole im Anschlag und auf ihn gerichtet. Knapp 30 Kilometer entfernt, fast am anderen Ende der Stadt, legt ein Mann mit blasser Haut und schütterem Haar hunderte Larven in einen weißen Eimer. Die Fütterungszeit der Reptilien in der Tierhandlung, in der Timothy Way Puddle arbeitet, ist zwar vorbei, doch der junge Mann braucht die Eier der toten Fliege noch für etwas anderes. In seinem Auto, das in der schmalen Gasse direkt am Hintereingang des Geschäfts geparkt ist, liegen 2 bewusstlose Mädchen. Trina ist 14, ihre beste Freundin Lavelle 15. Timothy hat sie auf dem Heimweg von der Schule abgepasst, entführt und sie mit einer ordentlichen Ladung Benzodiazepin ruhiggestellt. Die Fliegenfallen, die er morgen in aller Herrgottsfrühe vor den Eingangstüren ihrer Eltern aufhängen wird, liegen bereits im Handschuhfach des Wagens. Als er sich versichert hat, dass ihn noch niemand beim Diebstahl der Larven beobachtet hat, verlässt Timothy die Tierhandlung durch den Seiteneingang und verstaut den Eimer auf der Ladefläche seines Transporters. Danach steigt er ein, startet den Motor und fährt zu irgendeinem weiteren leerstehenden Gebäude irgendwo in der Millionenstadt.
Oh, die Millionenstadt. Also erstmal das Schweigen der Fliegen.
Wieso das?
Also ich bin ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ja ein Fan von einem guten Twist. Und ich finde immer, dass es ja mittlerweile immer schwerer wird, noch zu twisten, so, weil man ja immer mehr erwartet. Und das war wieder so eine Geschichte, wo ich so dachte, ey, die ist gut geschrieben, aber es ist halt vollkommen klar, worauf es hinausläuft. Trotzdem spannend. Und dann wird dir noch einmal der Teppich unter den Füßen weggezogen. Fand ich sehr schön.
Schön, hat funktioniert. Bei dir. Sehr gut.
Aber ganz kurz, Schweigen der Lämmer, ne? Also Clarice,
ja.
So, dann, wie war es denn nochmal in dem Film? Da liegt doch irgendwer so eine Mottenlarve irgendwie im Hals oder sowas?
Ja, stimmt. Ein Mottenkokon, glaube ich.
Irgendwie,
ne?
Sowas, ja.
Ja, stimmt. Ja,
deswegen bin ich darauf gekommen. Okay, aber ich fand es cool gemacht, weil wenn Dr. Reginald Carter auf seinen Laptop guckt, denkt man so, oh ja, ha, da sind die ganzen Beweise. Aber der hat ein anderes Verbrechen begangen. Genau. Sehr, sehr cool. Fand ich gut.
Der Alte war untreuer.
Aber dann ist ja Clarice, weil ich dachte ganz kurz, dass Clarice jetzt in den Fängen wäre des Mannes mit schütterem Haar. Aber ist sie gar nicht. Sie ist einfach mit dem Polizeiwagen weggefahren.
Genau.
Ja, okay. Ja, weil ja. Ich dachte ganz kurz, dass in dem Moment dachte ich, irgendein Polizist macht das und hat sie jetzt noch mitgenommen. Aber es wäre ein bisschen sehr auffällig gewesen, vielleicht auch. Ich finde es aber cool, dass dieses Foreshadowing schon drin ist, dass der eine Typ sagt, du bist auf der falschen Spur, Mann. Die Dinge kriegst du aus jeder Tierhandlung. Und es ist ein Spacken aus der Tierhandlung. Hat mir sehr gut gefallen, Christoph.
Ja, schön, ui, 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 ui. So viel Lob von dir, Mensch, das ist ja immer mir, das ist ja mal am meisten wert.
Nee, hat mir wirklich, war eine sehr schöne Geschichte. Gute Sounds auch da drin, die auch meisterhaft eingesetzt wurden, mit viel Feingefühl. Nee, wirklich. Also
das müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären, weil tatsächlich hat Ben beim Sport das letzte auch mich gefragt. Und da meinte er, weil ihr das ja manchmal macht. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das einmal erst gemacht. Und zwar letzte oder vorletzte Folge.
Was du gesagt hast.
Da war das bei deiner Du-Geschichte. Mhm. Du mit diesem Typen, der da. Und da wusste ich, also, ne, ganz kurz, die Sounds kommen immer erst in der sogenannten Post-Production. Aber die kommen immer erst später rein.
Ja.
Das heißt, bei der Geschichte wusste ich, dass du die richtig andickst und anreicherst mit geilen Sounds. Mhm. Und deswegen habe ich das gesagt, fast schon im Gag, weil ich wusste, es wird geil. Mhm. Genau.
Ich finde, man spürt das. Also ich habe da auch so ein Gefühl für mittlerweile, es gibt Geschichten, die funktionieren erstmal ohne. Es gibt auch welche, also die funktionieren alle ohne, aber es gibt welche, wo ich beim Hören schon weiß, ja, da hat Christoph sich noch was überlegt. Oder ja, da wären auch einfach welche geil drin. Das macht die noch ja, einfach viel geiler. Ja. Und in diesem Fall habe ich nur schon einfach, hat Christoph mir vorher schon eine Mail geschickt mit den Sounds, die er gerne da drin hätte. Und deswegen weiß ich sowieso, dass da welche
reinkommen. Genau, weil da arbeiten wir auch komplett unterschiedlich. Du schreibst und machst dir, glaube ich, dann erst Gedanken.
Ich mache erst, wenn ich die Aufnahme höre.
Genau, wenn du hörst. Ja. Und ich mache es schon quasi beim Schreiben parallel.
Musst du ja auch. Zwangsweise, gut, weil ich ja, die ja reinsetze.
Ja. Stimmt.
Genau, Christoph schreibt mir kleine Regieanweisungen in seine Geschichte, wie er es gerne hätte. Und die meiste Zeit sind die super und manchmal sage ich ihm danach, du, das funktioniert so.
Ja, nicht. Aber mittlerweile muss man auch sagen, dass Josh da so, wie soll man das sagen?
Ich bin sehr gespannt.
Also so gut macht, teilweise manchmal habe ich ja auch schon gesagt, mach einfach, wie du denkst. Und wenn du teilweise nochmal einen Sound im Kopf hast, den du da gerne gesehen hättest, dann feel free. Und das hast du schon ein, zwei Mal. Habe ich zum Beispiel auch bei der letzten Geschichte aus der vorherigen Folge. Stimmt. Da hast du einen Schrei eingebaut, den man ganz am Ende hört, wenn unser Paar an diesen Quellen da sozusagen diesen Dampf gucken. Den habe ich da nicht reingeschrieben. Den hast du gesucht und da einfach reingepackt. Und der ist auch so ganz leise. Wenn ihr das nicht mit, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, Leute, hört diesen Podcast mit Kopfhörern, wenn ihr wirklich, von mir aus hört die Geschichte morgens beim Frühstück mit euren Partnern oder Freunden oder so und dann hört die aber nochmal nach mit Kopfhörern. Das ist wirklich das geilste Hörerlebnis, ohne Scheiß. Und da hast du es nämlich auch gemacht und das war richtig, richtig cool. Deswegen bin ich jetzt schon gespannt, wenn ich morgen die Folge selber höre.
Mhm, ich auch.
So viel mal zum Workflow hier.
Workflow in der Post. Aber
jetzt haben wir den ganzen Glanz wahrscheinlich genommen, ne?
Ach, wir haben noch genug Glanz, glaube ich.
Ey, Leute, die Sounds sind schon mit drin. Wir haben euch die ganze Zeit erklärt. Das ist hier alles schon mit reingebaut.
Christoph hat so ein kleines Keyboard, wo die Sachen mal abspielt, während er vorliest.
Genau. Das freut mich, dass dir das gut gefallen hat und der Twist funktioniert hat.
Aber das finde ich wirklich, das hast du bestimmt auch bei Filmen, dass man ganz oft dieses so, keine Ahnung, wie Sixth Sense oder halt, keine Ahnung, der Killer ist eigentlich der Protagonist oder sowas. Das ist schwierig gerade in Filmen, weil man das schon so oft gesehen hat. Und Twist, man erwartet immer, dass die was machen, was man noch nie erlebt hat.
Ich hatte das, wo hatte ich das letzte? Ich hatte das letzte bei einem Film, ich weiß schon wieder nicht, wie der hieß. Da geht's um so einen Kerl, der fährt mit seiner Familie mit dem Auto durch die Gegend und dann haben die, glaube ich, eine Panne oder müssen tanken oder so. Und dann stehen die sozusagen an dieser Tankstelle und neben der Tankstelle ist so eine Baustelle. Und da haben die schon so ein Fundament ausgehoben. Das heißt, wenn du am Rand stehst, dann kannst du echt so 2 Meter runterfallen und dich wehtun, wenn du da reinfällst. Naja, und dann steht er da halt und dann ist da irgendwie so ein Hund an der Leine und dann knurrt er und dann fällt seine Tochter da in dieses Fundament rein.
Okay.
Und fällt irgendwie auf den Kopf so. Und dann sammeln die ein und seine Frau, die sind alle ganz besorgt und so. Und dann fahren die ins Krankenhaus und die werden dann behandelt. Und dann geht der Film erst los und dann fängt schon an. Auf einmal kann sich niemand mehr daran erinnern, dass er seine Familie da abgegeben hat zum Behandeln und sowas.
Oh.
Und dann denkst du schon so, oh, was ist das denn hier für ein spezielles Krankenhaus am Arsch der Heide? Und dann wird, und es wird immer wilder. Dann
aber ist der gut, der Film? Ist ja auch der Twist und also die Auflösung gut? Bevor du jetzt also noch mehr verrätst, so, weil dann
genau, ich will gar nicht mehr verraten. Er hat auf jeden Fall, der kommt öfter mal um die Ecke, wo du denkst, ah, jetzt habe ich's hier. Und dann denkst du, ui, nee, jetzt habe ich's ja doch nicht gehabt und so.
Okay.
Und ich finde, den kann man gut gucken. Ich finde, man, das ist jetzt nix, was der Qualität wie einem Prisoners oder sowas entspricht. Mhm. Wo, ne, Prisoners hat jetzt nicht unbedingt einen krassen Twist oder so. Das ist einfach ein geiler Thriller. Mhm. Aber der Film, den kann man mal ganz gut gucken, wenn man gerade mal irgendwie wieder einen Thriller braucht und jetzt keinen weiß. Wie gesagt, ich kann euch leider nichts sagen. Ich weiß nicht mehr, wie
er. Okay, das bringt ja gar nichts jetzt.
Warte, ich find's raus. Ich find's raus. Warte mal.
Also das ist ein Film, den kann man wirklich gut gucken, wenn ihr rausfindet, wie er heißt. Ich google einfach, Mann fährt mit seiner Familie mit dem Auto durch die Gegend.
Krankenhaus.
Aber irgendwie sagt mir das auch was mit diesem Mann.
Fractured.
Fractured.
Fractured heißt er.
Hm. Okay, gibt's bei Netflix?
Gibt's bei Netflix, genau, ja.
Guck ich rein. Wo wir auch reingeguckt haben, ist unser E-Mail-Postfach, wo wieder ein paar Mails reinkamen. Und dieses Mal nicht nur, weil ihr auf unsere Geschichten reingefallen seid, sondern vor allem auch, weil einige von euch gehen mussten. Das fand ich sehr lustig. Also, wir haben wieder ordentlich Support erhalten. Zuerst natürlich gehen wir auf unsere Patreons ein. Und zwar Gianmarco und Caro sind dabei neu und hören jetzt die Folgen werbefrei und alle Bonusfolgen und kriegen da halt alles immer in ihrem eigenen Feed angerichtet, wie auf so einer kleinen, wie nennt man diese Essensglocke, wo man, heißen die Essensglocke?
Ich glaube, die heißen Essensglocke.
Ja, und dann kommt da immer so der Deckel auf und da dampft da drunter eine werbefreie Podcast-Folge alle zwei Wochen.
Irgendwann in meinem Leben will ich nochmal in so einem Hotel
wo oder sowas
so,
gibt, ne?
So, und dann soll da auch so ein Hähnchen drunter liegen,
ja.
Wie in so Filmen.
Was dann hinten auf diesen Beinen diese zwei Hütchen genau, drauf
in
hat.
In der Realität ist da immer gar nichts drunter, ja. Ne? Immer so kleine Etepetete. Das so, verstehe ich auch nicht, ne?
Das sind so zwei Erbsen und so ein Pesto-Swoosh.
Mann, ohne Scheiß, diese ganzen teuren Restaurants und Fine Dining und so, da bezahlst du so einen Haufen Geld und du wirst nicht satt. Also, nee. Nee, weiß ich nicht.
Also,
wir hatten das ja schon, also, ne, ich will ja nichts sagen. Also, wir wurden eingeladen und das Essen war auch wirklich geil. War super Essen, super Wein, da kann man nicht meckern. Aber was das da immer für ein Shishi ist und dann, ja, das müssen auch 12 Gänge sein, weil nach 3 Gängen hast du immer noch.
Ich dachte, du redest von dem Mal, als wir beide uns an diesem Knoblauchbrotsack gegessen haben. Da haben wir doch irgendwie 5-mal dieses Knobi-Brot nachgeordert.
Ja, aber das sind halt die Bauern vom Dorf hier, wir zwei, ne?
Ja, genau.
Wir gehen halt irgendwie schön zum hier.
Wir wollen einen Rollo haben, der dich satt
macht. Mongolischen Buffet. Da kannst du dir für 19 Euro
Fresstempel.
Kannst du da richtig den Bauch vollhauen.
Ja.
Geil. Ja, vielen Dank.
Ja, stimmt.
An die Steadies und Patreons, die uns jetzt supporten. Und vielen Dank natürlich auch an die ganzen Leute, die uns hier irgendwie Straf-Euros und Gähn-Euros geschickt haben. Vielen Dank an Leon, Julian, Marius, Barbara, Maximilian, Nina, Nils, Sebastian, Nina, Wiebke. Und auch nochmal einen ganz besonderen Dank an Erik, der hier, glaube ich, seinen gesammelten Kram gelassen hat. Ja. Nee, der uns was Gutes tun wollte, glaube ich.
Einfach. Der wurde uns sehr gedacht, einfach Danke gesagt.
Erik, bester Mann, wir küssen dein Herz.
Ja.
Wenn ihr uns auch mal was Gutes tun wollt, wenn ihr auch gegähnt habt und uns immer noch 1 Euro schuldet.
Dann kauft ein Ticket für unsere Live-Show.
Genau, kauft ein Ticket für unsere Live-Show oder schaut weiter in den Link, nicht im Linktree, sondern einfach in den Shownotes. Da findet ihr nämlich die Links zu PayPal, Patreon und Steady. Wenn ihr die Folgen werbefrei hören wollt, wenn ihr ein paar extra Folgen hören wollt und so weiter und so fort, dann könnt ihr uns da supporten. Da würden wir uns freuen.
Genau. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt Christoph auf OnlyFans.
Genau. Ich lese nämlich diese Folgen auf meinem OnlyFans-Kanal, lese ich alle Geschichten aus dem Altbau auch nochmal
nackt
so vor, wie Gott mich schuf.
Ja.
Ich sitze dann vor einem Kamin in meiner neuen Wohnung in einem Ohrensessel und habe die Beine nicht überschlagen, Leute. Nee, genau, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, diesen Podcast gibt es jetzt auch als Vodcast und zwar bei YouTube. Da würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wir glauben übrigens, dass wir bis zum Jahresende nicht mehr die 5000 Abonnenten bekommen werden. Deswegen könnt ihr euch nämlich den Lost Place Kram an den Hut stecken.
Nein, so, nie wieder gehen wir dahin.
Nee, aber wir würden uns da auch freuen, wenn ihr da auch mal kommentiert, wenn ihr uns da abonniert und so, kostet kein Geld. Und ihr könnt uns mal auch sehen, wie wir hier aufnehmen. Dann haben wir auch noch einen Instagram-Kanal, da landen Hintergrund-Posts zu wahren Geschichten. Dort findet die Abstimmung statt. Es lohnt sich auf jeden Fall, uns bei Instagram zu folgen. Auch das kostet kein Geld und ihr kriegt da immer viel auch Informationen, wie zum Beispiel zum Buch oder auch zu unseren Live-Folgen, die jetzt Anfang des Jahres stattfinden. Genau, also alle Links, Leute, findet ihr wie immer, wie wir schon 100.000 Mal gesagt haben, in den Shownotes.
Oh, und schönen ersten Advent wünsche ich euch. Fällt mir gerade ein.
Ist das übermorgen?
Jetzt, ich glaube, ja. Übermorgen? Nee, warte mal. Achso, doch, ja. Ja,
das geht ja schon wieder.
Sonntag erstmal Herr der Ringe gucken.
Fängst du schon an?
Ja, jeden Advent jetzt ein.
Und dann noch der Hobbit, oder was?
Nee, dann Kevin allein zu Hause am 4. Das ist das, die heiligen vier Filme.
Muss ich aber auch mal wieder gucken. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr tatsächlich nicht geschafft.
Ja, meine Freundin hat die noch gar nicht gesehen. Und jetzt,
gar nicht?
Nee, und jetzt hängt die Beziehung natürlich am seidenen Faden, ob sie die jetzt mag oder nicht.
Naja, aber da gibt's ja nichts. Das ist ja, also das würde ich schon sagen, ist ganz objektiv betrachtet, sind das drei Filme, die man nicht schlecht finden kann.
Ja, deswegen,
ganz egal,
ja,
ob du auf Fantasy stehst oder nicht, das sind einfach drei geile Filme.
Ist so, ja, ist auch so.
Das ist ein bisschen wie Harry Potter. Das ist genau dasselbe. Also
nicht
Harry Potter und Herr der Ringe kann man jetzt vielleicht schlecht vergleichen. Ja, das sind auch vor allem, das sind acht Filme.
Aber es sind einfach,
und so,
sind einfach handwerklich sehr gut gemachte Filme.
Genau, und das ist auch ein stabiles Universum, wo man jetzt nicht irgendwie gut, also Harry Potter 1 bis 8 sind, glaube ich, auch für viele Leute so klassische Weihnachtsdinger, oder?
Sind sie auch auf jeden Fall. Ne? Wir haben
über auf ein Gefühl kommen auch jedes Jahr hat irgendein Streaming-Anbieter plötzlich alle wieder im Portfolio zu Weihnachten rum.
Ja, ja. Und die kommen, das ist ja auch der gleiche Kram, der, du kannst immer schon sehen, was solche Weihnachtsfilme sind an dem, was im Fernsehen so läuft. Das war ja auch früher, jedes Weihnachten lief doch auf ProSieben, glaube ich, immer alle Herr der Ringe-Teile und Hobbit.
Herr der Ringe habe ich witzigerweise immer im Kopf, dass die zu Ostern immer liefen. Witz, wirklich jetzt. Auf RTL.
Oh, aber da sagst du was. Ja, kann es angehen, dass die einfach
oder
zu beiden
laufen? Oder Karfreitag,
laufen?
Ostersonntag, Ostermontag
ja,
liefen
du
Herr
hast
der
recht,
Ringe, ne?
Stimmt.
Oder?
Die haben sie einfach zweimal im Jahr gezeigt. Warum auch nicht? Kann man nicht auch.
Weil die einfach
gucken.
So geil sind.
Ja,
Mann.
Wirklich. Also Leute, macht das auch. Oh, und schreibt in die Kommentare mal von dem Post bei Instagram, ob ihr schon mal Blutegel hattet. Das würde mich interessieren. Wie ist eure Erfahrung da?
Ja, auch du, lieber Johannes Klausmann, der Josh diese Geschichte per E-Mail geschrieben hat. Erzähl uns deine Hörergeschichte nochmal in den Kommentaren.
Das wäre so ein heftiger Bullseye. Stell mir vor, ein Johannes Klausmann hat mir jetzt das geschickt.
Irgendwer macht sich einen Account, Johannes Klausmann. Ja, und es
witzig.
Ist mir passiert.
Okay.
Geil.
Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank,
dass ihr bis hierhin dran, also es geschafft habt, bis hierhin dran zu sein.
Dass ihr nicht eingeschlafen seid.
Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Ja,
hört wir noch. Hoffen, ihr holt euch genauso wie wir leckere Sachen auf dem Weihnachtsmarkt.
Mhm. Falls ihr euch einsam fühlt, hört einfach nochmal alte Folgen.
Was ist euer Must-Have auf dem Weihnachtsmarkt? Was, Josh, was musst du essen, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst?
Also jeder Markt, egal was, Crepe. Ich liebe den Scheiß einfach. Ich find,
Salz oder Salz?
Nee, mit also, Nutella einfach. Mit Basic.
Oh, echt?
Ich finde dieser ganze Schnickschnack von wegen, hey, oh, jetzt gibt's das irgendwie mit, keine Ahnung, schokolierter Banane und Pistazien-Hanuta.
Aber,
nee, mach mir einfach Nutella drauf
Obst
und bums.
In Schokolade finde ich auch ganz schön doof, muss ich sagen.
Ach so.
Oder?
Ja.
Also so generell, so eine Banane in Schokolade finde ich albern.
Nee, ich finde, das schmeckt. Aber die kosten halt irgendwie, keine Ahnung, 72 Euro für so ein Ding immer auf dem Jahrmarkt.
72 Euro?
Ich glaube, so teuer waren die letztes
Mal. Glaube ich, ne? Riesling, genau. Glaube ich. Und
da gibt es halt keine Bananen. Die müssen importiert werden. Nee, für mich ist immer Crepe ist ein Must-Have auf jeden Fall. Und dann Langosch ist richtig geil.
Was ist denn nochmal Langosch?
Das sind diese komischen frittierten Teigdinger, wo dann so...
Das gibt's da, gab's da nicht auch mal so einen Hype? Haben nicht irgendwann mal alle von Langosch erzählt?
War das nicht?
Ist das nicht irgendwas Ukrainisches oder Ungarisches?
Oh, du, keine Ahnung.
Ungarisch ist das, glaube ich.
Ne? Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich esse das nur.
Langosch. Irgendwo habe ich das jetzt gehört. Das sind alle völlig wahnwild um mich herum geworden. Oh, mein Langosch. Was ist denn Langosch?
Okay, den Hype habe ich
will,
nicht.
Ich bin einfach so ein...
Du bist so ein Steak im Brötchen-Typ.
Ich bin so ein Bauern-Dorf-Typ, ne? Gib mir ein Steak im Brötchen,
so, ich
einen Krautsalat,
ich wusste,
gib mir eine Bauernbratwurst.
Christoph, so gut kennen wir uns schon.
Oder auch Backfisch im Brötchen.
Okay, habe ich aber bei dir. Auch Kibbelinge, ja, mega geil.
Geil. Und ich brauche immer eine Tüte Schmalzkuchen.
Ja, das ist für mich eher das Crepe.
Eigentlich esse ich genau dasselbe auf dem Freimarkt wie auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, ist bei mir aber auch so.
Nur, dass ich Glühwein anstatt
Ich habe einmal so eine Elchbratwurst gegessen.
Ja, war nicht geil. Wildschweinbratwurst beim Schlachtezauber. Oh ja.
Da vorne an der Ecke, ne?
Und was ich früher immer gegessen habe, oh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, da gab es so ein Piratenschiff.
Ja.
Batzen hieß das. Da gab es einen Batzen. Das war wie so ein Kebabbrötchen, halt mit Fleisch vollgeknallt, Tzatziki. Geil, Alter, und Zwiebeln.
Geil.
Das war richtig geil.
Ja, da muss ich auf Schlachtzauber lohnt, Leute.
Ja, wir stoßen auf jeden Fall an dieses Jahr mit einem Glühwein und einer Feuerzangenbowle und wünschen euch auch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Mhm.
Und nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss!
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.